Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich bin schlecht vorbereitet und habe nicht nachgeschaut, welche Folge es ist. Deswegen grüße ich jetzt schnell den Markus, um es in der Zeit nachzugucken. Hallo Markus.
Hallo Christian nach Köln. Ich grüße dich zu unserer
157. Folge.
Genau, Velostag, Ausgabe 48.
Ja, das haben wir noch raus. Wir sind beide heute geschunden. Ich bin stimmlich etwas angegriffen und du bist... wie ich es gerade im Chat auch schon sagte, grundsätzlich ein Frack. Also du bist ja dein Lebensalter und dein körperliches Alter. Ich überlege gerade hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ich sitze ja jetzt neuerdings in der Küche, ne? Und hier lag so ein Stück auf dem Holz.
Ja, jetzt bist du weg. Ja,
ich bin weg.
So ganz weg.
Ich bin ganz weg. Das kann nicht sein. Ah, uns hat der Studio-Link vielleicht verlassen.
Der Chat läuft, aber der Herr Hoff ist.
Ah, dann gucken wir mal.
Ich weiß nicht warum.
Ja, das weiß man.
Das ist ja heute eine Sendung hier. Call closed. Ach, ja, gut. Okay.
Hat ruf der mich doch nochmal.
Aufgelegt.
Ja, kein Bock mehr.
Kommt nichts rein.
Ach,
könnte, ja. Es tut mir leid.
Das Studio-Link.
Aber halt, jetzt machen wir hier Call.
So, hörst du mich jetzt? Nein, immer noch nicht.
Ich rufe den Christian jetzt nochmal an hier und dann schauen wir mal, was passiert. Er kommt aber einfach nicht durch die Leitung durch. Er kommt nicht rein. Versuchen wir das nochmal. Es steht hier Active Call.
Ja, ich höre dich auch, ich höre dich auch. Das fängt ja schon gut an.
Und angeblich Hammers, aber kommt nichts durch. Ach, du hörst mich? Oh, das ist ja heute ist irgendwie wirklich der Wurm drin.
Ach, doch, jetzt sind wir wieder im Rennen.
Ja, hallo, was hast du gemacht?
Ich möchte nicht drüber reden, was ich gemacht habe. So, ich
verstehe. Hast du den Stecker gezogen oder hast du...
Ich möchte einfach nicht drüber reden.
Du hast das Mikrofon auf leise gedreht, auf stumm.
Ich möchte einfach nicht drüber reden, ja?
Komm. Raus mit der Sprache.
Wir können das auch einfach, du kannst einfach meine Spur und deine Spur, ich glaube, es klingt hinterher fast sogar lustig, wenn man die gegenläufig laufen lässt. Kannst ja mal gucken, wie das klingt.
Aber du hast mit einem Haufen Halt drauf, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Ich habe aber nichts verändert eigentlich.
Oh ja.
Ich kann nur so ein bisschen ansprechen.
Das klingt, als ob du im Kölner Dom stehst heute.
Ja, heute läuft es aber schlecht. Aber ich habe nichts verändert. Also, okay. Also ich hatte hier so ein kleines...
Was hast du verändert?
Jetzt geht hier das Licht aus. Sorry. Nee, ich habe wirklich nichts verändert. Ich hatte auf Auto-Mute gedrückt aus Versehen und habe deswegen sonst nichts anders gemacht. Naja, also ich habe hier so ein kleines Ding und dann dachte ich, das wäre ein Schokoladenstückchen. Und das wollte ich mir gerade schon zu Gemüte führen. Und dann stelle ich fest, oh nee, es ist doch von der Katze, das Katzenfutter.
Hast du dran geleckt?
Ja, ich war kurz davor. Wo waren wir denn stehen geblieben? Dass wir krank sind, weil wir Katzenfutter essen und sonst was machen. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Mich hat das komplett aus dem Konzept gebracht, dass man mich hier nicht mehr... Ja, du bist ein Frack. Du zwiftest wieder.
Ach. Trauriges Thema.
Ja, aber du machst es. Aber gehen wir mal unseren normalen Ablaufplan hier. Halten wir das mal sklavisch und chronologisch ab. Wie ist denn das Wetter bei euch? Wie man so Gespräche immer anfängt. Wie ist denn das Wetter bei euch?
Ach, wie ist das Wetter? Ach, eigentlich sehr schön. Trocken, wenig Wind. Frühmorgens so knapp über 0 Grad. Also wir haben noch nicht Frost, aber es ist so 1 Grad, 2 Grad zeigt das Thermometer draußen an. Aber im Laufe des Tages wird es wunderbar mit Temperaturen von über 20 Grad in der Sonne. Blauer Himmel.
Was hört?
Sehr schön. Und wir hatten auch einen fantastischen September, um das mal zu sagen. Der September hier war wärmer als der Juni. Nur mal so als Vergleich.
Aber Juni ist doch immer der Regenmonat bei euch, oder?
Naja, es ist eigentlich immer noch Juli ist eigentlich der Regenmonat,
okay.
Weil da die Schulferien sind. Und Juni ist immer der Monat davor und da ist eigentlich immer toll. Aber diesmal hat der September echt nochmal richtig nachgelegt. Aber es war ja bei euch nicht anders, oder?
Ja, das kann ich hier bestätigen. Also ich bin man kann nicht klagen. Also ich bin heute, glaube ich, den ersten Tag mit der Jacke zur Arbeit gefahren, mit dem Fahrrad. Ansonsten gehen das immer noch irgendwie im Pulli oder mit dem T-Shirt nur. Und ich glaube, das Wetter kann sich dieses Jahr ein Fahrradfahrer nur wenig beschweren. Immer geht besser, geht immer. Aber das war schon alles ganz in Ordnung so, wie es war. Und
wann wird es bei euch zurzeit dunkel?
Ach so, vor einer halben Stunde, vor 20 Minuten. Also ich glaube, als wir eben angefangen haben, hier deine Technik zu reparieren, da war es draußen noch hell und jetzt ist es so, dass ich mich nicht mehr ohne Fahrradlampe raustrauen würde. Also jetzt ist es schon deutlich dunkler. Und bei euch ist es wahrscheinlich so 18 Uhr, oder?
Nee, 19 Uhr war heute Sonnenuntergang.
Also so. Aber es wird doch jetzt so alle zwei, jeden Tag so 2-3 Minuten früher dunkel, oder?
Ja, das geht relativ zackig.
Ich guck mal hier.
Spürbar zackig. Ja. Also wenn wir bei der nächsten Folge sind, dann ist es schon echt ein Riesensprung gemacht.
Ich guck mal gerade hier bei mir, wie was so bei das Wetterdingens hier sagt, also Wettervorhersage. Hä? Was? Diese Apps, die immer anders aussehen, ne? Das macht mich ja auch irre. Ach nee, Flugzeugmodus, klar, da kann auch nichts, Entschuldigung. Ich habe da technisch auch irgendwie neben der Spur. Naja, wie geht's dir denn sonst so? Was macht die Pumpe? Was macht das Rad?
Ach, das Rad habe ich gestern das erste Mal diesen Monat bewegt. Also diesen Monat.
Du warst aber unterwegs, muss man ja auch sagen.
Nee, mit diesem Monat meine ich sogar eigentlich mit der Pampa. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt, glaube ich, 4 Wochen nicht Rad gefahren. Oder 3 Wochen, 4 Wochen. Nee, weil ich einfach wieder mal Adriflimmern habe. Seit quasi kurz vor der letzten Sendung, also 4 Wochen, genau. Mhm. Und es wird diesmal nicht wieder weggehen von alleine. Okay. Von daher ist das gerade ein bisschen doof und zumal das auch mit relativ hohem Puls diesmal bei mir verbunden ist. Ich nehme jetzt auch noch Beta-Blocker, um irgendwie den Puls ruhig zu halten. Und das Lustigste ist, das läuft jetzt auf diese Elektro-Konvertering hinaus, also wo man da so zurechtgeschockt wird. Und dann habe ich gestern einen Termin gekriegt, wann ich dran bin. Ja. Mhm. Ich habe 2 Briefe bekommen. Die erste ist die Konsultation mit einer Ärztin. Um zu schauen, ob ich das noch nötig habe, sozusagen. Will also nochmal checken. Und das zweite ist dann der Termin für die Konvertering. Und die Konsultation habe ich am 1.12. und das Zurechtschocken am 8.12. Also ich kann jetzt sozusagen noch locker mal 2 Monate. Okay. Also was echt ein bisschen. Es ist halt ein bisschen das norwegische Gesundheitssystem, sag ich mal. Oder anders will ich jetzt gar nicht so sehr klagen, aber man sieht daran, wie gut das Deutsche ist, weil das würde dir in Deutschland nicht passieren. Da
ja, ich frage mich gerade, warum?
Schneller würde sowas behandelt werden.
Woran liegt? Also, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das ist ja jetzt vom Eingriff her, wenn ich das richtig verstanden habe, was gemacht wird, kein komplizierter Eingriff wie jetzt eine ganz, ganz hart gesagt, eine Herztransplantation, weil du wirst.
Ah, schon nah dran. Schon nah dran.
Nein, aber jetzt mal im Ernst, vom Ablauf her und von der Länge der Operation und von, also ich will damit das überhaupt nicht kleinreden, ganz im Gegenteil, aber, du wirst ja nicht aufgeschnitten, glaube ich, ne?
Nee, die schocken dich halt zurecht. Und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger, also ich weiß gar nicht, ob ich übernachten muss im.
Ich wollte gerade sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie das ambulant machen oder dass einer nach Hause kommen kann, aber.
Also ich krieg schon Vollnarkose. Okay. Aber,
ja, dann halten die dich auf jeden Fall über Nacht da.
Na, ich habe früh 7.30 Uhr den Termin. Keine Ahnung, ob ich da.
Na, da kommt, pass mal auf, 8.12., da war am 7.12. die Weihnachtsfeier, da kommen die direkt aus der Party dahin.
Da haben sie falsch eingestellt.
Ja. Okay. Da haben die vorher noch, den Arzt haben die vorher selber noch wachgeschockt, damit er wieder von seinem Suff aufwacht. Hey, Rohre, hey, Öle, du musst hier den Typen wach machen. Anders als lachen kann man das auch nicht ertragen.
Nee, also das Ding ist halt, es ist halt nicht lebensbedrohlich und irgendwie gibt es halt gerade keine freien Termine, keine Ahnung. Dann dauert das halt so lange.
Ja. Dann lass uns jetzt schöne Sachen machen. Also über schöne Dinge zu
machen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, dass es so lange dauert, nervt mich dahingehend ein bisschen, weil ich das diesmal ja nicht weggeht von alleine. Und ich befürchte eben, dass ich um eine Operation letztendlich nicht drum herum komme, ist so mein Bauchgefühl zu der Geschichte. Und das würde bedeuten, das zieht sich dann einfach mal locker ins nächste Jahr rein und dann kannst du dir vorstellen, was das für die kommende Saison und London-Edinburgh-Lotten bedeutet. Ich befürchte, dass die... Ach, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken. Aber das sieht nicht gut aus dafür.
Ja, aber das Rennen findet auch noch in 4 Jahren wieder statt.
Ja.
Und dann bist du über 40. Da bist du in einer anderen Altersklasse, dann kannst du viel leichter vorne landen.
Das ist halt einfach Mist. Wirklich richtiger Mist. So.
Ja, das ist ärgerlich, aber wenn du vom Auto gefahren bist, kannst du nie wieder ein Rennen fahren. Also, ich weiß, wie sehr dich das ärgert, aber...
Aber es ist dann eben die dritte Saison, wäre ein Folge, die irgendwie... Also dann können wir eigentlich den Podcast dann auch langsam mal einstellen.
Nee, auf keinen Fall.
Dann musst du alleine machen.
Ja, das hatte ich ja eh längerfristig vor, ne? Aber nein, Quatsch, natürlich. Dann besorgen wir den E-Rennrad. Was meinst du? Dann haben wir völlig neue Themen für uns erschlossen. Ah. So muss man das sehen. Ja. Nein, das, weißt du, die Chance ist jetzt schnell gekommen und es wird auch schnell wieder gehen, wenn man dich da zurechtgestutzt hat. Warten wir mal eins nach dem anderen. Jetzt machen wir das erstmal mit den Schocken und dann gucken wir mal, wenn das nichts bringt, dann operieren wir dich noch ein bisschen. Und wenn das nichts bringt, dann komme ich dann im kommenden Jahr mal da hoch und dann ziehe ich dir die Ohren lang und dann funktioniert das halt. Ja, also wir wollen jetzt erstmal so langsam eskalieren. Das wird schon wieder.
Ja, und dir? Wie geht's dir so?
Ja, bombig. Mich hat es ein bisschen schlimmer getroffen als dich. Ich habe einen Kratzen im Hals.
Oh, scheiße.
Ja, das Ende ist nah. Nein, aber ansonsten, also wenn man von diesem Kratzen im Hals, was ich mir auch, da komme ich beim nächsten Programmpunkt dann zu, vielleicht ein bisschen eigene Schuld war, zeichnen sich gerade oder sind eigentlich, ich kann noch nicht oder möchte noch nicht ganz so drüber sprechen, aber es bahnen sich gerade ein paar Veränderungen an, die sehr, 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 sehr toll sind und über die ich sehr, sehr glücklich bin und mich sehr drüber freue. Und beim nächsten Mal werde ich dazu mit Sicherheit auch ein klein wenig mehr sagen können. Deswegen betrachtet dies jetzt im Moment einfach als Teaser, dass ich im Moment noch nicht so viel sagen kann. Aber es sind nur sehr, 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 sehr gute Sachen und ich freue mich darüber sehr. Und manchmal muss ich, also mir tut das jetzt leid, dass ich das dir jetzt gerade hier so sage, aber manchmal habe ich echt dass Menschen gibt, die echt relativ glücksverwöhnt sind. Und natürlich passiert einem auch oft genug irgendwelche Scheiße und irgendwelches Pech hat man und so weiter. Aber ich denke mir manchmal bei mir, irgendwann mal muss auch mal der Mann mit dem Hammer kommen und mir richtig einen draufgeben, damit, weil so viel Glück oder so viel positive Sachen, die mir widerfahren in meinem Leben, das kann ja auch nicht ganz, also man hat ja schon fast ein schlechtes Gewissen dann. Weißt du, wie ich das meine? Aber andererseits, ich bin auch zu jedem nett.
Okay, also ich, ja, okay.
Außer zu Nazis und solchen Menschen.
Ja. Das ist einfach die Kölner Sonne. Die scheint da. Ja,
ich glaube es vielleicht auch ein bisschen. Ich fange gerade an, selber dran zu glauben.
Das ist so die gute Laune und lasst euch einfach nicht den Tag verderben.
Ja, genau, vielleicht. Dass man sich auch von schlechten oder weniger positiven Sachen den Tag nicht verderben lässt und ansonsten scheint halt die Sonne irgendwie, auch wenn die Wolken da sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also deswegen bin ich eigentlich, also bis gestern Abend war ich noch fantastisch gelaunt. Jetzt nervt mich nur der Hals. Gestern war ja eh fantastisch. Vielleicht können wir da direkt überleiten zum nächsten. Habe ich schon gesagt, dass wir heute nicht so lange machen, weil wir im Arsch sind? Also im Eimer, also gesundheitlich im Eimer, habe ich glaube ich gesagt. Na egal. Vielleicht eine Sache ganz kurz vorab. Zwei Sachen ganz kurz vorab. Das eine habe ich vergessen einzutragen, deswegen trage ich es jetzt noch ein. Eine traurige Nachricht eigentlich. Also dich nimmt es nicht so mit. Mich hat es gestern echt, als ich es gelesen habe, schon so ein bisschen mal getroffen. Ist das falsche Wort, aber fand ich schon schade. Servo Rosso hat mir schon mehrfach hier im Test auch drüber gesprochen. Schöne, nette, kleine Schweizer Fahrradbekleidungsfirma machen Dichtschluss aus Feierabend. Mhm. Und ich hatte auch schon mal Kontakt mit dem Chef, dem CEO, dem, ich weiß nie, wie man seinen Namen ausspricht, deswegen lasse ich es jetzt lieber, bevor ich mich blamiere. Habe ihm gestern noch geschrieben hier, hey, alles Gute und so für die Zukunft, egal wie es jetzt ist und so weiter. Und habe auch gefragt, ob wir hier darauf hinweisen sollen, dass sie jetzt einen Sale machen. Und da hat er gesagt, ja klar, mach das auf jeden Fall. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr noch irgendwie, also zum einen der Firma so auf Wiedersehen sagen möchtet und vielleicht noch kein Trikot von denen habt und euch was Gutes gönnen möchtet, dann schaut mal bei Servo Rosso rein. Die haben fantastische Hosen. Also die Bubs sind wirklich toll und das Polster finde ich insbesondere gut. Das haben mir heute nochmal zwei, drei Leute via Twitter auch bestätigt, die auch meinten, hör, wie, die hören auf, was, wie, wo. Ja, also ja, was soll man sagen? Schade. Aber ich muss daran denken, letztes Mal Strava Castelli, jetzt hören die auf, ob es in der Bekleidungsindustrie da grundsätzlich ein Problem gibt. Wer weiß es.
Es gibt ja schon, also ich muss sagen, es ist schon irre, was es an Herstellern gibt. Und ich glaube, die Alleinstellungsmerkmale sind doch selten. Oder sind sehr selten zu finden. Also vieles ist dann doch recht sehr ähnlich, was so die Klamotten betrifft und das Line-up und ja. Aber die hatten ja nun wirklich einen guten Ruf mit ihren Hosen. Und
vor allen Dingen mit den Hosen, genau.
Dass also, sich das dann doch nicht irgendwie, also reicht, um am Leben zu bleiben, ist irgendwie verwunderlich. Weißt du aber Näheres?
Nein, ich wollte auch ehrlich gesagt, nachdem das gestern bekannt wurde oder gestern so irgendwie hier bei Twitter oder bei Instagram irgendwo so ein Post kam, hier Final Sale 50% und so weiter, da fühlte ich mich jetzt nicht als derjenige, der an dieser Stelle da nachfragen sollte, warum jetzt.
Auf der Webseite finde ich jetzt erstmal nichts zum Thema Sale, hä?
Das
mal so.
Ja, das da muss man auf Instagram und Twitter und Facebook, das waren schon eindeutige. Also das und der Kali, der CEO, hat es mir auch bestätigt. Also mit dem stand ich gestern, ging so zwei, drei E-Mails hinter und her, aber ich wollte nicht in diesem Moment, an dieser Situation genauer nachfragen, woran liegt es, warum, weshalb und so. Das hätte sich irgendwie falsch angefühlt, weißt du? Da denke ich mir immer, vielleicht hat er gerade andere Sorgen, als mir kleinem Wicht zu erklären, warum seine Firma gerade pleite geht. Das hätte ich jetzt als irgendwie, hätte ich mich nicht wohl gefühlt mit bei der Frage. Ich glaube, hier gab es.
Weil die Preise sind immer noch irgendwie normal.
Ja, du musst irgendwie so einen Code eingeben. Dann, ja. Den findet man auch. Also zum Beispiel war immer das Motto von Servo Rosso Suffer in Style. Und zum Beispiel kam da gestern irgendwie so als Hashtag Goodbye with Style. Okay. Ja, also das war schon eindeutig. Also da war nichts. Und hier noch ein anderer Hashtag, das kannte ich nicht. Swan Song. Was ja auch dann, weil angeblich Schwäne, das habe ich dann gelernt, vielen Dank an Harald, Schwäne, wenn sie sterben, kurz vorher nochmal zu singen anfangen. Auch Schwäne, die vorher nicht gesungen haben, ist so eine Legende. Deswegen heißt Swan Song immer so Abschied, vorbei, Schluss, aus. Okay. Der Hashtag. Heute mit Kulturauftrag, der Welle rum. Schade. Der Product, der Promocode ist CR1408. Und ich sag schade, aber ich glaube, wenn er sich jetzt, die oder der sich dazu entschieden hat, das zu machen, dann hoffen wir, dass er zumindest seinen Clearance da schnell schafft. Und wenn ihr noch eine gute Hose sucht, ich kann wirklich, ich habe zwei Hosen von denen getragen und kann beide rundum empfehlen, insbesondere die Thermobib, für die ich ja immer von dir ausgelacht werde, die wirklich fantastisch ist. Ja, das ist die eine schnelle Neuigkeit noch, die ich hier einschieben wollte. Und die andere ist Christian und Namen. Ich glaube, Thomas war der Name. Der Hörer, der die Brillengläser gewonnen hat bei uns. Erinnerst du dich?
Mhm.
Thomas, Glück gehabt. Der hat mir geschrieben, so eine Rückmeldung nochmal gegeben zu den Gläsern. Und insgesamt war das Fazit die Grauen sind super bei Sonne auf der Straße, Kontrast und wenig Irritation. Also insgesamt war es so eine gute Rückmeldung, außer dass die Schrift unten, die eingraviert ist, zu groß ist. Das werde ich jetzt dem Hersteller auch nochmal sagen, dass das so, dass das halt ein schlechter Punkt daran ist. Aber ansonsten war das so insgesamt eine positive Rückmeldung. Nur nochmal als Ergänzung dazu. Ja. Hallo?
Ja.
Ach so, ich dachte, ich wäre wieder weg. Ja, hier, Krankheit und so, ne? Also, ich bin gestern RTF gefahren. Ich habe jetzt so, also nachdem die Kleine jetzt groß genug ist, und ich wieder RTL fahren kann, so ein bisschen, zumindest so jede zweite, dritte Woche, habe ich gestern meinen ehemaligen Kollegen David mir zur Brust genommen. Und sind wir hier die Schmitter. Ich weiß nicht, du guckst du Eurosport auf Englisch dann oder auf Deutsch, wenn du Eurosport guckst?
Gute Frage, auf Norwegisch.
Ja, warum habe ich das eigentlich nicht als Alternative? manchmal, wenn, wie heißt dann immer, Leinauer und der, boah, Namen, ey.
Ich muss zugeben, ich gucke es auch manchmal auf Deutsch, fällt mir gerade ein. Also Deutsch und Norwegisch.
Okay. Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wahrscheinlich wird der Chat mir gleich helfen. Einer der Kommentatoren kommt ja auch hier aus der Gegend und der berichtet oder spricht dann auch öfter von den Schmittern. Also das ist so eine so eine Fahrrad, ich weiß nicht, ob es der Verein ist, ob die Schmitter heißen. Jedenfalls eine Truppe von Leuten und die machen auch ihre RTF und das ist hier in Hürth-Gleuel. Aus diesem Kontext heraus, also es kann da auch schon mal sein, dass ein André Kneipel da mitfährt oder früher die Grabschbrüder oder jetzt auch ein Nils Pollitt, also da fahren dann auch so wie bei dir dann mal so ein Christoph mitfährt, durchaus sind diese Leute da mal ab und an gesehen und die hatten ihre RTF am Wochenende und das war, also es hat mir wieder mal gezeigt, so RTF fahren, dass das doch eine schöne Sache ist, weil man trifft ja schon immer mal wieder auch andere Radfahrer, die man sonst selten sieht oder man fährt so mit mehreren zusammen und das war eine echt schöne Veranstaltung gestern. Deswegen wollte ich nochmal so ein bisschen Werbung auch wieder fürs RTF-Fahren machen. War vor zwei oder drei Wochen auch auf einer RTF und habe das auch genossen. Also
fein, ich weiß nicht, jetzt sind so dabei?
Die Großen? Das kann ich immer so schwer schätzen. Also die naja, also die Bonn-Eupen-Bonn, wovon ich beim letzten Mal berichtet habe, das waren, glaube ich, an die 500. Da ist man dann aber auch in einer größeren Gruppe gefahren. Jetzt beim letzten Mal, weiß ich gar nicht, kann ich echt überhaupt nicht sagen, so gerne ich es machen würde. Aber da ist man auch nur so, also ich bin gestern zum Beispiel selten in Gruppen größer als 6-7 Leute gefahren. Mhm. Ja, aber da hat man auch ordentlich Zug und ich war auch, also jetzt für eine Strecke, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Höhenmeter das gestern waren. Ich glaube 800 Höhenmeter, was jetzt natürlich nicht die Welt ist, aber auf 110 Kilometern ist das für jemand, der sonst nicht so viel hochfährt, auch das war okay. Und wir haben 27,5 Schnitt gefahren. Also das war, wir haben es jetzt auch nicht ganz langsam angehen lassen. Mhm. Und das war schön, mal wieder mit einem alten Arbeitskollegen zu fahren, auch wenn der am Ende natürlich komplett zerstört wurde von mir.
Der hat gelutscht, ja?
Naja, aber er hat es ja auch nicht leicht. Also er hat auch ein kleines Kind, so wie ich. Und da kann man das. Er hatte schon mal bessere Tage. Aber insgesamt war ich sehr zufrieden mit uns beiden. Also wir haben beide das Beste draus gemacht. Und aber ich habe gestern wieder gemerkt, wie schön es ist, doch die richtige Kleidung anzuhaben und wie sehr man sich ärgert, wenn man das falsche angezogen hat. Also wir sind gestern echt zweimal in den Regen gekommen und ich hatte keine Regenjacke oder nichts Regenmäßiges mit und das hat mich dann schon ein bisschen genervt. Also da hätte ich gerne unsere Sportwollhosen, die wir mal hier im Test hatten und die ich da so gemocht habe, die hätte ich besser mal angezogen als die hübsche Rafferhose. Also da hätte ich doch echt mal auf, wie sagt man, Form follows Function gesetzt, aber dumm war ich. Mhm. Naja. Also RTF fahren, immer wieder, guckt euch um, was in eurer Gegend los ist. Nächste Woche ist noch, oder diese Woche, Sonntag von der Bezirkssportgruppe der Stadt Köln Saisonabschlussfahrt. Das ist dann sozusagen die finale Veranstaltung. Eigentlich ist die Saison am 1. Oktober die neue Saison beginnen, aber ich weiß auch nicht, die machen das immer später. Und ich wurde auch gestern gefragt, dass bei uns immer noch RTFs sind. Ich glaube, das liegt daran, dass irgendwie so viele Vereine es hier gibt, die so viele RTFs machen, die vielleicht auch dann zwei machen pro Jahr und sonst kriegt man das vielleicht gar nicht alles unter an Veranstaltungen, die es so gibt. Ja, also fahrt RTFs, trifft euch mit anderen und dann ist alles gut. Ich merke gerade, wenn ich kurz hier so, wie soll man sagen, so ein bisschen in unserer Liste gucke, ich schieb mal zwei Punkte zusammen, die irgendwie ein bisschen zusammengehören. Ich hoffe, du bist geistig flexibel genug, um das
ja, mach das.
Ja, als nächstes haben wir auf unserer Liste, die heute kurz ist, und wir machen heute auch keine richtigen Tests, obwohl wir hier gut, dass du sagst, Markus. Weißt du, was in der nächsten Roadbike für ein Test kommt? Die testen Reifen. Da dachte ich, da müssen wir jetzt kurz drüber sprechen, kurz ist zumindest erwähnen, dass wir unseren Reifentest schon von langer Hand planen und schon Reifen fahren ohne Ende. Aber wir sind ja nur zu zweit, wir sind ja keine ganze große Redaktion. Und deswegen zieht sich's bei uns natürlich ein bisschen länger hin, vor allen Dingen, wenn wir Reifen teilweise hin und her schicken und dann und der Markus extra von Norwegen aus anreist, um Reifen abzuholen. Deswegen dauert das bei uns länger. Aber wenn ihr den nächsten Roadbike-Reifentest seht, dann hört ihr bei uns danach die Wahrheit, ob das auch wirklich so ist oder ihr hört was von den anderen Modellen dieser Hersteller. Fiel mir nur ein.
Ja, so sehr schön. Ja. Müssen uns, die hören uns wahrscheinlich zu, irgendwie, die lesen uns im
Mails. Ja, aber wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, das ist das Problem.
Ja, die lesen uns im Mails, oder?
Ja, das kann sein, die lesen uns im Mails. Ja, bin ich da gar nicht drauf gekommen. Aber wer sorgt denn für unseren Mail-Server? Wer kümmert sich darum?
Okay. Wer hat den neuen Router bekommen, hm?
Ja, das stimmt. Ach, hat das mit dem Router? Quatsch, das hat nichts mit dem Router zu tun. Weil du meinst, der ist von Anfang an, die greifen hier meinen Männer in der mittelmäßig.
Ah, okay. Ja. Die krass. Überwachen einen Traffic, garantiert.
Ja, dann sind aber die Reifen-E-Mails das Kleinste, weswegen ich mir jetzt Sorgen mache. Erpressen, die haben so viel Kompromat jetzt für mich. Oh Gott. Der nächste Punkt, habe ich das, was ich auch mal kurz erwähnen muss, wir wissen schon teilweise hinterher gar nicht mehr, wer was auf die Liste gesetzt hat.
Du?
Ja, aber ich vergesse das ja immer. Du könntest mir jeden der Punkte als deinen verkaufen. Aber ich habe geschrieben, Quo Vadis Messewesen. Und wollte mal kurz intellektuell klingen. Ich war selber nicht da, aber ich habe von einem Kollegen bei uns im Hause so eine Rückmeldung bekommen, die bei der Interbike waren. Für die, die es nicht wissen, Interbike ist eine Messe, die so 2-3 Wochen nach der Eurobike in Las Vegas stattfindet. Mhm. Auch recht wichtige Messe, vor allen Dingen natürlich dann von den nord-südamerikanischen Markt, vielleicht sogar noch nicht ganz so wichtig wie die Eurobike, aber schon verhältnismäßig wichtig. Und auch da muss es so gewesen sein, dass wie bei der Eurobike nicht so viel los war. Also eher schlecht besucht, um es mal so rum auszudrücken. Und,
ja, aber die Eurobike hatte doch jetzt dieses Jahr doch gar nicht das Problem, dass zu wenig Besucher da waren, oder?
Ja, aber mit dem Mangel, also da vielleicht eher die Aussteller, die sich immer mehr zurückziehen. Aber auch bei den am letzten Messtag muss es bei der Eurobike auch echt leer gewesen sein. Also es muss ganz komische Stimmung, also ich spreche jetzt nur von den Leuten, die ich gesprochen habe, die da waren im Sinne als Aussteller. Mhm. Und das wiederholte sich jetzt bei der Interbike, dass es zusehends weniger interessant wird. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt gestern von einem Engländer angefragt wurde, ob ich was zu einer bestimmten Messe sagen kann, in Deutschland, der Cycling World, hast du davon schon mal irgendwas gehört?
Nee, das hast du mir quasi
vorgestellt. Ja, hatte ich auch noch nichts von gehört. Es war mir ein bisschen unangenehm, dass mich jemand aus England anspricht, ob ich was über die Messe sagen kann. Nie was von gehört. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon, also die gibt es noch nicht lange, die gab es nämlich noch nie, aber wie lange das schon geplant wird, wie lange die Seite online ist und so weiter. Keinen blassen Schimmer. Ich habe natürlich so ein bisschen mitgekriegt, dass Düsseldorf jetzt aufrüstet für das Grand Departement im kommenden Jahr. Also Düsseldorf als Fahrradstadt und so weiter und so fort. Aber dass es jetzt da auch eine Messe gibt, die, du hast ja die Seite auch dir ein bisschen angeschaut, die so ein bisschen auch in Richtung, ja, schon Berliner Fahrradschau gehen soll. Also so vom Gelände, vom Gebäude, von der Ausrichtung her. Mhm. Ich will sagen, dass es eine 1-zu-1-Kopie ist, aber es ist jetzt nicht die große Riesenmesse, sondern eher klein und cool gedacht, oder? Sehe ich das falsch?
Also ich denke, sie richtet sich schon oder ist schon sehr an der Berliner Fahrradschau orientiert. Also was also das Image und den Style betrifft vom Auftreten her.
Ist 3 Wochen später, um es mal zeitlich einzuordnen.
Ja, aber beides im März.
Ja.
Und also auch die Location ist sehr ähnlich, so eine Industrie, historische Hallen, sage ich jetzt mal.
Wobei ich ehrlich gesagt, ich bin ja Kölner, also lebend in Köln. Mhm. Kenne mich in Düsseldorf aber zwar nicht super, aber schon ein bisschen aus. Also, das sieht übrigens, hast du die Seite gerade offen?
Ja.
Wenn du diese Halle dir anschaust, ne? Also, da gibt es eine so eine Aufnahme der Halle in so blauem Licht so ein bisschen.
Ja.
So ungefähr sieht die Halle aus, in die ich einziehe. Nur halt dann sind da Wohnungen reingebaut. Aber fiel mir nur gerade ein. Ich hatte von der Location noch nie gehört. Und ich bin ja, wie gesagt, also ich bin jetzt zwar kein gebürtiger, also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, ja. Bin da aber nicht sehr viel unterwegs in den letzten Jahren und aber noch nie was von gehört. Aber ich, grundsätzlich empfinde ich das ja Location Preview Event im Oktober. Mhm. Gucken wir da mal drauf. War der schon? Ja, also um den Bogen zurückzuspannen. Also jetzt so Sachen wie die Cycling World, die wohl in den alten Schmiedehallen, Areal Böhler, die so was Neues darstellen. Dann natürlich die Berliner Fahrradschau, die sich dort etabliert, die sich auch in Wien etablieren will. Das ist schon, ja, das sind schon so diese kleinen Gegenstücke zu Eurobike, Interbike und dann gibt es als große weitere Messe noch die Taipei Cycling Show, die aber mit Sicherheit aufgrund ihrer Situation mit den Zulieferern immer noch einen Sonderstatus einnimmt. Was hast du so für einen Eindruck oder interessiert oder ich bin ja jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr in der Branche verhaftet, deswegen habe ich da vielleicht einen anderen Blick, aber ist das für dich als Konsument überhaupt wichtig oder nimmst du sowas wahr oder sagst du, hey, sowas wie die Berliner Fahrradschau ist mir, finde ich cooler, ist schöner als die Eurobike. Wie denkst du da so drüber? Oder was betrifft dich das viel zu wenig, als dass du dir da Gedanken machst?
Naja, also bin ja nun zweimal zur Berliner Fahrradschau angereist und ich finde das schon an sich eine ganz coole Messe, einfach weil die eben, ist jetzt nicht so die Messe, sondern in Form von, man geht rum und guckt sich was an, sondern das ist eben viel mehr Action und Aktivität dort vor Ort und also sozusagen das Radfahren an sich oder Dinge mit dem Rad zu machen, geht ja viel auch um, also so Rad-Cricket-Geschichten und so, also Parcours fahren, da ist ja ganz viel Action. Das finde ich schon spannend. Ich kann mir vorstellen, dass Düsseldorf eine ganz gute Chance hat, auch von der Lage her. Also erstens quasi im Westen Ruhrgebiet die Ecke, aber ich denke auch vielleicht so in mittlere Distanz, wenn man noch ein bisschen weiter ja, guckt, Belgien, ich weiß nicht, wie weit ist das konkret weg von euch, Holland?
Kannst du Fahrrad fahren, 100 Kilometer.
Achso, ja. Also, das ist ja alles nochmal so Tendenz oder potenzielles Einzugsgebiet. Und deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass die ganz gute Chancen haben. Und ich muss sagen, ich gucke gerade auf der Facebook-Seite, haben auch schon 1000 Leute, denen das gefällt, obwohl es sie sozusagen noch nie gab.
Mhm. Ja, interessant. Also, aber ich bilde mir mal ein, dass wir oder unser eins ja einigermaßen, okay, das ist ganz im Nordwesten von Düsseldorf. Wir kriegen ja schon, oder bilde ich mir, dachte ich zumindest, dass wir viel mitkriegen, aber dass ich das so gar nicht so mitgekriegt habe, war ich schon ein bisschen irritiert. Und hat mich so.
Na, ignorant.
Das kann sein, das befürchte ich ja immer. Aber wäre schade drum. Naja, vielleicht sollten wir dann nächstes Jahr auch, dann ist ja auch das Wetter ein bisschen besser zu der Zeit, ne? Im März. Ja. Also Ende März ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es. Vielleicht machen wir unser Hörertreffen nächstes Jahr in Düsseldorf. Vielleicht haben wir dann auch mal ein anderes Einzugsgebiet und treffen mehr Hörer. Und wir gehen zur Cycling World und nicht zur Berliner Fahrradschau. Und den einen Hörer, der beide Male schon da war in Berlin, den schenken wir ein Ticket dann nach Düsseldorf. Wäre vielleicht mal eine Überlegung. Aber habe ich jetzt gerade so völlig ins Unreine gedacht.
Ja. Also an sich keine dumme Idee. Ist halt die Frage so ein bisschen, was so rahmenprogrammmäßig in Düsseldorf passiert und wie sich die
Inhalte... Rahmenprogramm kann ich ja sagen. Das ist der Regionalexpress nach Köln. Ja, das ist über Neuss. In Neuss kannst du mal kurz die Türen aufmachen und richtig schlechte Luft einatmen. Und dann kannst du direkt weiterfahren. Ja, das ist die S11, die fährt durch. Ja, fährst schön Dormagen, Worringen und dann ist wieder heiliges Land, gelobtes Land. Dann ist wieder alles gut. Nee, aber das wäre vielleicht mal ein Gedanke, dass man da...
Aber es ist natürlich, ja, na gut, ja. Es ist halt vor der Saison, also ist immer so die Frage, was man natürlich auf so einer Messe macht. Also orientiert man sich mit an Produkten vielleicht für die laufende Saison, also als Endverbraucher, dann ist das eigentlich schon März eigentlich eine ganz gute Zeit, doch.
Ja, also ich glaube, das tut sich nicht viel, ne? Also weißt du, es wird auch, ich habe jetzt vergessen, wie die heißt, eine neue Messe in Girona in Spanien geben, so Richtung Bikepacking-mäßig orientiert. Wie heißt das? Ist auch so ein weltweites Label, was irgendwie, also nicht so eine Welt, nicht so eine Firma, sondern so ein Messelabel. Werde ich nochmal in Erfahrung bringen. Die im Juni ist, also das war auch eine Diskussion bei uns intern, inwieweit jetzt so Termine überhaupt noch wichtig sind oder ob eine Fahrradsaison nicht auch mittlerweile dass dieses Saisondenken, ja, also was du jetzt hattest, zum Beispiel März ist Anfang der Saison, dass sich das sowieso komplett mehr verschiebt, weil die Leute fahren das ganze Jahr über durch. Und die Crosser-Saison ist dann zu Ende.
Ja.
Weißt du? Dass sich das so alles nivelliert und irgendwann ist auch egal, wann die Messen sind. Weißt du, früher, als die Eurobike noch eine Bestellmesse war, als die Händler bestellt haben, das ist ja auch schon lange nicht mehr da. Also dann stehen die ersten Räder ja schon im besten Fall oder eigentlich notwendigerweise im Laden. Ja. Und vielleicht wird es so sein, dass die heißt gar nicht Cycling World, sehe ich gerade. Hä? Heißt jetzt Cycling World oder Cycling World? Auf der Webseite unter die Location heißt sie Cycling World. Ach, die haben nur wahrscheinlich nur ein Typo da, oder? Komisch, komisch, komisch. Die können ja nicht auf ihrer Webseite so ein Typo haben. Naja, Cycling World hier.
Ja. Ich sehe es, ja. Schreibfehler.
Ja, Sea Otter. Danke, Björn. Danke. Danke für deine Hilfe. Jetzt und in Zukunft. Sea Otter Messe, genau, die in Girona stattfinden wird im Juni. Und genau. Und deswegen dieses ganze Messewesen wird sich denke ich mal, irgendwie so übers Jahr verteilen und jeder irgendwie zur richtigen Zeit das finden, wo er hin möchte. Und ja, wir fahren mal zur Cycling World, Cycling World und gucken da mal.
Du kannst auf jeden Fall hinfahren.
Ja, ich fahre da. Ich fahre mit dem Fahrrad hin. Also das ist keine Frage, dass ich da vorbeischauen werde. Ende März, da kann es schon schön sein. Und mal gucken. Es ist ja noch kein Ausstellerverzeichnis oder sonst irgendwas da, dass man sich jetzt daran orientieren könnte.
Das macht ja letztendlich viel von der Messe aus, was eben an Ausstellung und Raumprogramm kommt. Also da kann man eine gute Idee haben, aber wenn die Aussteller nicht kommen und man kein Rahmenprogramm gebacken kriegt, was irgendwie attraktiv ist, dann ja.
Aber das scheint ja insofern zumindest in Mache zu sein, weil mich ein potenzieller Aussteher, was habe ich gesagt?
Aussteher.
weil mich schon ein potenzieller Aussteller aus England angefragt hat, was ich von dieser Messe halte. Also insofern scheint in dieser Hinsicht schon ordentlich Arbeit in diese Richtung gearbeitet zu werden.
Ja.
Insofern. Warten wir mal ab. Also ich kann mir, dass dieses kleiner werden von Messen und vielleicht auch spezialisierter oder hier cooler und da, dass das vorangetrieben wird. Ich finde es nicht schlecht. Vor allen Dingen, dass man mal schaut. Dass jeder auch seinen Platz findet, weißt du? Also was für den jetzt die Eurobike zu teuer ist, der geht halt zur Berliner Fahrradschau und wer für den das noch zu teuer ist, der geht dann jetzt vielleicht nächstes Jahr zur Cycling World, weil es günstiger ist, ne? Das müssen wir mal
schauen. Ja, was heißt, also ich denke mal, jemand, der aus Berlin ist, wird vielleicht dann auch nicht nach Düsseldorf fahren, sondern der wird einfach also immer in der Region sein. Und deswegen, denke ich, haben so potenziell diese dezentralen Veranstaltungen auch ihre Chance.
Ja, auf jeden Fall. Meinst du das jetzt von Ausstellerseite oder von Besucherseite?
Nee, von Besucherseite.
Ach so, okay.
Also ich denke, dass...
Aber auch von Ausstellerseite, finde ich auch.
Ja, weiß ich nicht. Also, mag sein. Kann ich mich jetzt schwer zu sagen. Aber ich denke, Messen an sich haben schon ihren Reiz. Ich denke, die Leute haben Informationen, heute über Internet, also ich denke mal einfach mal 10 Jahre zurück, 10, 15 Jahre, Da bist du natürlich auf Messen gegangen, weil du dort vielleicht so irgendwie wirklich mal neue Informationen gekriegt hast, Dinge gesehen hast, Input gekriegt hast. Jetzt, ich sag mal, du weißt ja alles vorher. Im Endeffekt. Also es ist ja, es gibt ja irgendwie, und selbst wenn du nicht da warst, kannst du dich letztendlich über die Produkte gut informieren hinterher, Neuerscheinungen. Also der Mehrwert von einer Messe an sich ist für den Endverbraucher, denke ich, schon relativ begrenzt. Es ist halt einfach Leute treffen, vielleicht mal Dinge auch nochmal anfassen oder, also so dieses Gefühl, und das ist ja das, was mich jetzt auch so dieser Berliner Fahrradschau, dass ich da eben Geld für ausgebe und dahin fahre. Deswegen, also ja, das ist der Grund, warum ich da halt hinfahre. Also es ist einfach so dieses, das ist halt einfach ein angenehmes Gefühl und ein schönes Wochenende.
Ja,
genau. Und das, die wenigsten wollen aber, denke ich, dafür so viel Geld ausgeben. Die gehen aber zu einer regionalen Messe, wo sie sagen, hey Mensch, das ist hier irgendwie 100, 200 Kilometer entfernt und der Aufwand ist gering und da fahre ich dann doch schon mal eher hin. Also ich denke, Messen haben, diese großen Messen, die so zentral sind, wo alle dann irgendwie drauf warten und bereit sind, mit langen Anreisen, hohen Anreisekosten, gegebenenfalls Übernachtungskosten, so aufwendig dahin zu fahren, das wird sozusagen eher gering sein. Und deswegen wird, denke ich auch, jetzt wenn ich jetzt mal den deutschen Markt betrachte, die Eurobike auch geografisch einfach grundsätzlich ein Problem haben. Also bis hin, ja, dass es eine teure Region ist als Besucher, da zu übernachten, haben die einfach sozusagen, also für Endverbraucher ein Problem, dass sie halt so schwer erreichbar sind, dass es halt einfach für alle mehr oder weniger weit weg ist. Bis sehr, sehr weit weg ist.
Und es hat, ich spreche jetzt mal aus der Industriesicht, für manche kleine Händler oder für einen kleinen Betrieb oder ist es halt auch dann kostengünstiger, halt in der Region zu bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt eine kleine Fahrradmanufaktur in Meerbusch wäre, ja, dann würde ich auch eher dann sagen, okay, super, wenn ich eine Messe in Düsseldorf habe, da kann ich dahin fahren, kann mir da meinen kleinen Stand hinstellen, kann vielleicht da mir 2, 3, 4, 5 Kunden sammeln an dem Wochenende, anstatt den Aufwand zu betreiben, mit einem Bus nach Berlin zu fahren, da den großen Messestand. für so lokales Gewerbe ist es ja auch eine gute Chance.
Ja.
Und es kam jetzt hier noch aus dem Chat auch die Anmerkung, für Händler ist es aber auch uninteressanter geworden. Ja und nein. Also ich habe jetzt selber festgestellt, bei der Interbike zum Beispiel, hatte eine Marke, zu der ich jetzt halt nochmal eine enge Beziehung habe gerade, wirklich da sehr, sehr große Resonanz. Und die Marke war dann halt, wenn es eine kleine Marke ist, auf einem anderen Markt, auf einem anderen Kontinent, noch nicht so bekannt. Und da kann es schon durchaus sein, wenn das eine Besucher- und also eine Endverbraucher- und Händlerliste-Messe ist, dass da halt viele Leute mal vorbeikommen und sagen, ey, cooles Rad und so weiter. Ich glaube, diese großen Messen sind dann halt für die kleinen, ich will nicht sagen nischigeren, aber noch nicht zu großen Marken, dann doch noch interessant. Also weißt du, da kann man halt doch irgendwie nochmal sich präsentieren. Und zwar anders als man, und dann, wenn ich jetzt die Marke Hoffbikes wäre, ja, und ich mit meiner Internetseite aufstelle, dann müsste ich halt einen großen Aufwand betreiben mit meinen 5 Rädern, die ich da anbiete, dass mich die ganze Welt sieht. Also die ganze Welt kann mich theoretisch sehen, aber dass die ganze Welt mich findet und mich also auch wahrnimmt, ist halt schwierig. Und bei einer Messe, wo Leute halt doch dann einen großen, die nicht zu groß ist wie die Eurobike, wo man irgendwo verschwindet, aber die so eine mittlere Größe hat, da kann es schon sein, dass da auch mal Leute vorbei pendeln oder vorbei, wie sagt man, vorbei flanieren, vorbei marschieren und so ein Fahrrad sehen und dann sagen, wow, so ein Hoffbike, das gefällt mir doch ganz gut. Ja, also ich glaube, dass das schon eine Messen auch für gewisse Größen an Unternehmen oder Brands und Labels gar nicht so eine schlechte Möglichkeit sind, sich zu darzustellen.
Ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ und ich.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, konkret jetzt gar nicht die Ahnung, aber so wie bei allen Sachen eigentlich, dass wir hier über Dinge reden, über die wir keine Ahnung haben.
Ja,
aber ich denke, also ich habe schon das Gefühl, dass so kleine regionale Schmieden doch zunehmend auch überleben und ihre Daseinsberechtigung haben im großen Markt und gerade eher vielleicht, wie wir eben über Radbekleidungshersteller gerade gesprochen haben, so große etablierte Firmen vielleicht dann auch eher mal zumachen.
Ich weiß, also,
wie gesagt, ist für mich nicht repräsentativ, aber was ich so mitkriege über so ein bisschen Facebook und wo Leute sich ja doch mal individuell einen Rat zusammenschrauben lassen, dass so kleinere Firmen doch zunehmend überleben können oder zumindest über eine längere Zeit existieren. Mhm. Wo ich eher auch skeptisch bin und gedacht habe, naja, die werden ja nicht gerade expandieren, sondern vielleicht eher mal zumachen.
Ja, das ist dann die Qualität des Handwerks, glaube ich, die sich da durchsetzt.
Regionalität, also dass du irgendwie vielleicht was hast, was nicht jeder hat, was aus einer, wo du weißt, hier, okay, du unterstützt jemanden aus der Region, das ist ein Schrauber aus der Region oder so Geschichten. Und ich denke auch, diese Individualität kommt vielleicht zunehmendst, zum Teil zumindest, oder hat zumindest ihre Kundengruppe. Wir reden da ja immer noch über kleine Margen. Das muss man sich auch, also das ist ja jetzt, ist ja nicht so, dass hier irgendwie plötzlich die kleine Hinterhofschmiede, also ihr kommt gerade aus dem Chat, der Tischler um die Ecke hat volle Auftragsbücher trotz IKEA. Genau so ist es. Also,
weil er was Spezielles macht. Da muss man aber auch sagen, der gute Tischler. Ja? Also ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die halt die nicht den guten Job erledigen. Ja. Und ich glaube, der alte Spruch, gutes Handwerk oder so setzt sich durch, oder wie heißt das? Der Handwerk, keine Ahnung, aber nennen wir es einfach, der alte Spruch, gutes Handwerk setzt sich durch, wird halt wahrscheinlich dann auch noch Bestand haben. Und dieses gute Handwerk wird sich dann wahrscheinlich auch eher auf der regionalen Messe präsentieren, auf der kleineren Messe, als auf der großen Möbelmesse vielleicht. Um bei diesem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Also das mal so einerseits als Rückmeldung zur Interbike, dass es da auch so eher ruhiger war, und die neue Cycling World und World aus Düsseldorf. Das werde ich in meinem Leben jetzt nicht mehr vergessen.
Hast du das Video gesehen, diesen Parcours, den Parktour hatte auf der Interbike?
Nee.
Also mal hier live gucken. Die hatten so einen Mechaniker-Parcours, also wo quasi die Mechaniker gegeneinander angetreten sind und so diverse Sachen fixen mussten.
Und da hast du dich, den Parcours hast du jetzt auch zu Hause aufgebaut, oder was?
Den fand ich aber ziemlich cool. Also hat auch so eine Sache, wo ich so denke, ja, die Leute, geht man da hin irgendwie, um sich irgendwie nochmal Tools anzugucken, aber sowas ist halt schon lustig.
Naja, aber zum Beispiel diese Giro-Schuhe mit den Schnürsenkeln und mit dem Dingsbums drauf, die habe ich vorher nicht gesehen. Ne? Also da wurde zum Beispiel, glaube ich, immer noch auf der Europike mal was vorgestellt. Aber
die Information kriegst du ja auch hinterher. Das ist jetzt nicht so,
dass die natürlich
einmalig sind und du danach nichts mehr mitkriegst.
Nee, also Bike Rumor oder so berichtet, glaube ich, jetzt noch mal von der Europike. Das geht schon, das dauert schon lange, bis du da alles aufgesogen hast. Und auch trotzdem kriegst du nicht alles mit. Und trotzdem gibt es natürlich Nischenmärkte, wo du dir Sachen anschauen willst, was du nicht mitbekommen hast. Klar.
Hier Interbike Mechaniker Challenge. Ich werf's mal in den Chat.
Dann, wo wir gerade, dann gucken wir es uns jetzt auch noch schnell an. Damit wir das auch haben. Also ich beschreibe jetzt, was ich sehe. 9 Minuten sind die denn irre? Das gucke ich mir jetzt nicht 9 Monate an. Wir haben es, wer war, Aaron 18? Nicht, dass ich jetzt meine Kollegen da noch sehe, ne? Muss ich mal fragen, wo die standen. Hey, das war, glaube ich, gar nicht so weit weg.
Interessant fand ich diese Halle. Also das sah jetzt irgendwie ganz schön provinziell aus. So diese Rundumbilder.
Provinziell meinst du, im Sinne von was?
Also diese Halle.
Naja, das ist halt so ein Kongress, das ist halt irgendwie in so einem Las Vegas Hotel. Ne, da ist das unten so eine, was machen die denn da? Da ist das, also das ist ja keine Messehalle in dem Sinne, ne?
Ja, das sieht man irgendwie. Aber es ist halt krass, dass es so irgendwie die Messe irgendwie Nordamerikas ist.
Ja, Viva Las Vegas.
Oh, da ist irgendwie in so einem Hotel-Kongresszentrum.
Es kommt natürlich noch der Einwand oder die Anmerkung aus dem Chat, Kontakte gibt es halt auf Messen. Das stimmt natürlich. Also wenn man für die Branche selber ist, sind solche Veranstaltungen natürlich wichtig, weil man Partner trifft auf halbem Wege sozusagen. Mhm. Ja, also weil man einfach mal auf einem Platz sehr viele Menschen hat und vielleicht dann nur zu 1, 2, maximal 3 Messen im Jahr fährt und dann alle seine Geschäftspartner sozusagen einmal abgeklappert hat. Das ist natürlich der Vorteil für Produzenten und Großhändler, also sozusagen die am Anfang von dieser Versorgungskette stehen. Das muss man also, aber das ist ja auch was ganz was anderes. Also ne, das sind so die ersten 2, 3, 4 Schritte in dieser, wenn man es böse will sagen will, Verwertungskette, aber die am Anfang da stehen.
Naja, und ich kann ja selbst für uns behaupten, dass dieses Kontakte knüpfen, Netzwerk pflegen, aufbauen auf der Berliner Fahrradschau auch ein wichtiger Punkt ist. Da kann man vielleicht zur nächsten Sendung nochmal konkreter werden, aber
Und auch bei der Eurobike, ne, also wir hatten jetzt noch von der Eurobike, vor 2 Jahren hatte ich einen Kontakt, den hat man dann wegen der Reifen angeschrieben und so, dem Björn, glaube ich. Also das sind solche, also bei Promis würde man sagen, sehen und gesehen werden, aber vielleicht einfach so mal, ne, man trifft die Leute und das ist einfach super. Mhm. Und, ja. Nächster Punkt, wir gehen jetzt ein bisschen chronologisch vor, aber also so zack, zack, zack abarbeiten, aber da heute ist ja eh nichts Besonderes, deswegen machen wir es mal. Weihnachtsgeschäft gefährdet.
Ja. Als ich das las, musste ich...
Du hast es aufgebracht und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, das wäre so weit von der vom Consumer entfernt, das kriegt da gar keiner mit. Aber dann hast du es mich drauf angesprochen, oder?
Hab ich habe mich drauf angesprochen, genau. Ja. Aber du hast reingeschrieben, Ablaufplan.
Ja, ich dachte, das wäre vielleicht auch mal interessant so für die Leute, die das nicht mitbekommen, dass es sowas gibt oder dass es solche Probleme auch ab und zu mal geben kann.
Ja.
Wie bist du drauf gekommen?
Was sagst du?
Wie bist du drauf gekommen oder wie hast du das wahrgenommen? Erzähl mal aus deiner Sicht.
Na, irgendwie habe ich das, also ich sag mal so ein bisschen Schifffahrt und sowas interessiert mich halt oder so die Themen kriegt man ein bisschen mit, weil man ja hier
auf dem Wasser wohnt. Der kleine Kapitän.
Man ja hier am Wasser wohnt. Und ich sehe ja die Schiffe quasi bei mir vom Essenstisch aus. Kann ich aufs Meer schauen, was ein bisschen weiter entfernt ist. Das klingt jetzt so, als ob das mehr vom Haus ist. Es sind ein paar Kilometer Luftlinie, aber ich sehe ja quasi so die Schiffe, die da irgendwie nach Stavanger zum Hafen fahren. Und wenn sie mal eine Ölplattform rausschleppen, sehe ich das auch von mir aus und so. Ja. Und also sagen Schiffbau, Werft und so ist halt einfach immer ein Thema hier. Und es hat ja diese Großreederei aus Südkorea, war die, glaube ich. Ist ja jetzt dieses Jahr pleite gegangen. Hanyin heißt sie, glaube ich. Ist das anders ausgesprochen?
Es war die, wenn ich mal, ne, jetzt auch wieder wie immer hier gefährliches Halbwissen, meine Information nach war es die drittgrößte Reederei der Welt.
Es ist die 7. größte Frachtschiffreederei der Welt.
Die 7. größte?
Die 7. größte Frachtschiffreederei, ja.
Dann danke für die Korrektur.
Aber es kann ja, ich glaube, sie ist, also das Ding ist, dass die ja quasi gerade Strecken aus Fernost bedient hat. Und da hatte sie quasi eine, war auch eine südkoreanische Reederei, hatte ich schon recht. Und da hatte sie sozusagen große Bedeutung auf bestimmten Routen. Also sie hat quasi jetzt, was so die Gesamtmasse betrifft, sind das jetzt gar nicht so riesige Zahlen, aber sozusagen auf bestimmten Routen haben die schon sehr stark dominiert und haben dabei eben auch die Preise ganz stark bestimmt. Und das war für viele Reedereien ein großes Problem, dass grundsätzlich die Frachtpreise eben ganz schön im Keller waren, weil es eine Überkapazität an so großen Frachtschiffen gab, also diese riesen Container, die man dann so manchmal aus dem Hamburger Hafen von Reportagen oder wenn man irgendwie da langfährt, so sieht, also diese riesigen Containerschiffe, die irgendwas zwischen 100 und 200 Meter lang sind, da gibt es einfach ein Überangebot und die Preise sind extrem im Keller gewesen. Und es haben sich auch die Preise dann innerhalb von Tagen irgendwie teilweise verdoppelt, die Frachtpreise, nachdem diese Schiffe oder diese Reederei sozusagen pleite gegangen ist. Und um jetzt den Bogen zu spannen, was das eigentlich mit Fahrrädern zu tun hat. Was ich halt ganz interessant finde, ist halt, dass, was man dann so in den Medien mitbekommen hat, dass halt einige Schiffe, also geht eine Reederei pleite. Und es ist ja nicht so, dass die Schiffe da nun irgendwie gleichzeitig alle im Hafen sind und entladen sind und die Container unterwegs zu den Endkunden sind, sondern es ist halt wirklich so, dass Schiffe teilweise noch, und das jetzt müsste ich überlegen, seit wann sind die pleite oder wann ist das passiert? Bestimmt schon 6-8 Wochen her?
Ja, würde ich auch.
So in der Größenordnung?
Also gefühlt passt das schon, ja.
Dass halt wirklich noch Containerschiffe quasi nicht in die Häfen einlaufen können, weil dann so die Frage ist, wer bezahlt eigentlich die Liegegebühr und das Löschen der Containerschiffe und so weiter und so fort. Genau. Und da einfach immense Mengen an Waren quasi auf dem Schiff noch irgendwo rumtümpeln.
Ja, genau so ist es. Also und gerade wie du es beschrieben hast, diese Route dann von auch Europa Richtung Asien. Wir erzählen ja kein Geheimnis, dass auch viele Sachen aus der Fahrradbranche, also der größte Produzent für Fahrräder, Fahrradteile und so weiter, sitzen in Taiwan. Und jetzt sitzt auf so manchem Schiff, was da draußen auf dem Meer rumdümpelt, ein Container voll mit Fahrradzeugs, wo die Situation ungeklärt ist bezüglich der Firma, der dieses Schiff gehört, was ist mit der, die Besitzverhältnisse für die Ware sind natürlich vollkommen klar, aber die können gerade noch nirgendwo anlegen. Und die Frage wird jetzt sein, also wie lange wird sich sowas hinziehen? Eigentlich war das, was ich so gerüchteweise mal gehört habe, das kann gar nicht so lange dauern, das wird sich im Zeitrahmen von 2, 3, 4 Wochen klären. Das ist jetzt aber auch schon 2, 3, 4 Wochen her. Und keiner weiß es so genau. Also ich habe schon mit Händlern gesprochen, die sich Sorgen um ihr Weihnachtsgeschäft machten. Und also ich bin ja Optimist, ne, und sage, das wird sich schon irgendwie finden und es muss ja eine Lösung geben. Auf den Schiffen, das ist so blöd, das klingt, auf den Schiffen sitzt ja jetzt Besatzung rum. Ne? Mhm. Die können ja auch nicht ewig da sitzen bleiben und verpacken dann irgendwann den Container aus und fahren ein bisschen mit dem Fahrrad am Schiff. Also das ist ja auch keine Lösung. Aber das war so, weißt du, ich denke mir immer, es ist ja alles so viel im Leben geregelt und wenn Apple auf den Update-Knopf drückt, dann wird weltweit überall iOS 10 ausgeliefert. Aber dann ist so ein riesiger Kutter mit 1000, ich weiß nicht, wie viele Container passen da drauf. Also wenn das Ding.
Hunderte.
Hunderte, ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, hohen dreistelligen Bereich. Container da einfach mal auf so einem Schiff sitzen. Ja, und dann passiert sowas. Dann sitzen da vielleicht irgendwie mehrere tausend Container auf den Weltmeeren, die einfach nicht gelöscht werden. Hm. Und klar, hier wird dann auch bei Local, man kann vieles Local kaufen und in vielen Bereichen ist das auch sinnvoll, aber
die Ware kommt ja trotzdem aus Fernost. Also auch wenn ich den Reifen Local kaufe, wird er ja quasi höchstwahrscheinlich trotzdem irgendwo in Fernost hergestellt und mit dem Schiff transportiert. Und ich kann mir auch vorstellen, also es gibt sicherlich hier und da auch Zwischenlager und bis sozusagen vielleicht mal irgendwie die Wache X bei einem Händler ausgeht, gibt es da auch eine gewisse Zeitverzögerung, aber das kann natürlich gerade in Richtung Weihnachtsgeschäft, Vorweihnachtsgeschäft, Black Friday-Geschichten, dann doch hier und da einen Engpass führen. Also kommt drauf an, was in den Containern ist. Und du bist ja selber auch im Fahrradbranche aktiv. Betrifft euch das auch?
Also ich weiß, bis jetzt gab es noch keine Verzögerungen im Sinne von das Ware von uns nicht verfügbar war, aber ich meine, dass da Container auch von uns betroffen sind. Aber wir machen uns da jetzt auch keine Sorgen. Also da sind ja eh immer Puffer zeitlich eingebaut und das betrifft jetzt auch, glaube ich, gar nicht den deutschen Markt. Es ist ja auch immer die Frage, der Produzent ist oftmals nicht dafür verantwortlich, auszuwählen, welche Reederei benutzt wird. Ja, das heißt, angenommen, ich bestelle bei dir jetzt ein Fahrrad und du produzierst mir das Fahrrad, dann sorge ich dafür, dass das Fahrrad von dir zu mir kommt. Wenn ich jetzt den allergünstigsten Anbieter auswähle, der das Fahrrad von dir zu mir bringt und der dann auf dem Weg pleite geht, dann ist das was anderes, als wenn ich jetzt vielleicht auch einen mittelteuren oder teuren Anbieter, der dann zuverlässig und sicher ist, nehme und der es dann zuverlässig bringt.
Hm. Ich meine,
um es mal ganz, 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 ganz einfach oder ganz schlicht auszudrücken. Das heißt, von dir stammt ja auch der schöne Satz, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wer immer nur den günstigsten Anbieter auch in puncto Logistik wählt, der wird vielleicht auch zweimal auf das Paket warten müssen. Und so ist das in dem Fall, wie gesagt, ein bisschen gefährliches Halbwissen und auch, wie soll man sagen, aus der Distanz blickend, aber so in die Richtung muss man da, glaube ich, auch denken.
Ja. Ja, es ist wie halt, wenn du lokal irgendwie in Deutschland was bestellst und, oder was ist lokal, aber irgendwo in einem Online-Handel was bestellst, dann gibt's halt einfach einen Dienstleister dazwischen, der dir die Ware nach Hause bringt.
Genau.
Und wenn eben DHL pleite geht, dann ist halt der Unterschied, dass quasi der LKW irgendwo steht und das sozusagen irgendwie noch zugänglich ist. Aber Container auf dem Meer sind halt einfach mal nicht zugänglich. Das ist so der Punkt. Also es ist halt echt, da kommt
keiner ran. Ja, vielleicht aber auch zum, ja. Ja, genau. So ist der Fall. Also an dem Container kommt gerade keiner ran.
Genau. Währenddessen vielleicht der Unterschied ist einfach an einen DHL-LKW in irgendeinem Lager käme man gegebenenfalls noch ran oder es hätte nicht so große würde nicht so große Kreise ziehen.
Aber wie gesagt, also ich glaube, dass sich das jetzt, das sind ja im Prinzip, am Ende läuft es darauf hinaus, dass diese Reederei übernommen wird oder übernommen werden muss oder ich mal, irgendjemand wird den Laden ja aufkaufen. Da machen wir uns nichts vor. Und das muss einfach nur schnell genug passieren und dann ist auch wieder alles gut. Frage ist einfach nur, wie schnell wird das passieren und hoffentlich, ich denke da ja auch an die Leute, die da auf einem Schiff sitzen, ne? Die tun mir, für die empfinde ich ja mehr Mitleid als für den, der jetzt gerade mal seine 105er Kassette nicht im Laden bekommt. Ja. Wobei ich auch glaube, dass wir sehr, 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 sehr weit davon entfernt sind, dass es zu Engpässen kommt. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen drum.
Okay. Nee, wir müssen jetzt nicht in Panikkäufe verfallen. Das ist sicherlich nicht, aber es kann für Firmen und wir wissen, also habe ich nicht mal, oh Gott, so wieder ganz gefährliches Halbwissen, aber zum Beispiel Amazon macht ja, 30, 40, 50% seines Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft.
Würde mich jetzt nicht wundern.
Also wirklich extrem viel ihres Umsatzes im Weihnachtsgeschäft. Und das kann natürlich für einige Hersteller auch grundsätzlich bedeuten, so dass eben ein Teil des notwendigen Weihnachtsgeschäftes nicht so stark ausfällt.
Also jetzt, wir reden jetzt, um das jetzt mal globaler zu betrachten, also nicht nur die Bike-Branche, das betrifft ja alle.
Genau.
Ja, also ich weiß zum Beispiel auch in Köln, es gibt in der Kölner Innenstadt ein großes Kaufhaus, das läuft 11 Monate im Jahr defizitär. Und in dem einen Monat, nämlich im Monat Dezember, holen sie den Rest des Jahres das Defizit raus und machen noch Plus. Ne? Und dementsprechend, klar, also kann sein, dass es jetzt in manchen Branchen, die Sorgenfalten groß sind. Aber ach, ich finde so ein bisschen die ganze Geschichte mal erden und mal auch auf Sachen warten müssen, ist ja gar nicht schlimm. Ne? Merkt man auch, wie gut es uns sonst immer geht.
Ja, klar, also, aber ich finde das schon geil, auch zu sehen, so wie, also wie du so sagtest, naja, es regelt sich schon alles, das ist ja manchmal doch nicht so einfach im Detail.
Ja, also, wie so Warenflüsse sind und warum diese Zusammenhänge, das ist schon, warten wir mal ab und gucken, bis jetzt hat ja noch jedes Schiff einen Hafen gefunden. Ja. Heute sind wir thematisch aber wirklich sehr breit aufgestellt. Wenn wir keine Tests haben oder keine Tests machen, haben wir einfach viel mehr Themen, weil dann saugen wir uns alles aus den Fingern. Frankfurt verlässt den German Cycling Cup, habe ich reingeschrieben von vor ein paar Tagen. Und jetzt bin ich letztens auch über einen Blogartikel gestoßen, weiß gar nicht mehr, wo das war, der da was zu gesagt hat. Und ich erkläre es dir kurz. German Cycling Cup, schon mal gehört?
Ja.
So, also eine Aneinanderreihung von Rennen, die eine Gesamtwertung am Ende produziert. Und dann gibt's halt einen Führenden, es gibt ein Leader-Trikot während dieser German Cycling Kack, also Cycling Cup. German Cycling Kack Weltmeisterschaft. Die Nachricht war jetzt die Tage, die rumging, dass Frankfurt diesen Cycling Cup verlässt. Und Das hat mir, also das hat mich im ersten Moment aus verschiedenen Gründen irritiert.
Und mal ganz kurz, German Cycling Cup ist eigentlich ein Jedermann-Rennen, oder?
Es ist eine Jedermann-Serie.
Ja, also es ist eine Jedermann-Serie, also aber als Rennen schon aufgelegt.
Ich würde das vielleicht so eher im ersten vergleichen mit so einer Pro-Tour-Wertung. Du hast, glaube ich, 10 oder 8. Es ist 10. Eine Jedermann-Rennserie. Weißt du die Anzahl? 10?
10, ja.
Und da gibt es halt dann eine Wertung. Genau. Also je nachdem, welche Platzierung man einfährt oder auch keiner einfährt, dann kriegt man Punkte und da gibt es so eine Rangliste. So. Ja. Und das war der German Cycling Kack.
Genau. Und nochmal ganz kurz, also es sind halt doch Lizenzfahrer mit den, also aus den Klassen A und B.
Nein.
Halt nicht startberechtigt.
Genau.
Das nur ist, um das mal so
nochmal zu sagen. Eigentlich war es von der Idee her ein Jedermann-Rennen. Und Lizenzfahrer waren ausgeschlossen. Ich glaube, ehemalige Profis waren auch ausgeschlossen. Und wenn man Lizenzfahrer war, im Prinzip richtet es sich an Leute wie du und mich, ja, die keine Lizenz haben, die einfach nur ein schönes Rennen fahren möchten. So. Hm. Jetzt kam es aber dazu, dass und andersrum, ich erinnere mich daran, ich weiß es leider nicht ganz genau, aber das letztes Jahr, ich anders. Jedes Rennen dieser German Cycling Cup Serie hat eine Mindestgeschwindigkeit. Ja, also es fährt ein Besenwagen hinterher und wenn du nicht die Geschwindigkeit X hast und dieser Besenwagen nicht überholt, bist du aus dem Rennen rausgenommen. Das war immer schon so. Also ich kann mich erinnern, selbst bei meinem ersten Jedermann-Rennen 2006 in Köln gab es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich glaube, 27 km/h oder 30 km/h. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Solche Mindestgeschwindigkeiten sind natürlich der Sache geschuldet, dass die Strecke nur eine bestimmte Zeit gesperrt werden kann und bla 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 bla. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Zum Beispiel letztes Jahr in Köln war für die kleine Strecke eine Mindestgeschwindigkeit von 25, was ja jetzt bei einem Jedermann-Rennen auch okay ist. Ich fände es schöner, wenn das gar nicht nötig wäre, aber ich kann verstehen, dass Logistik und organisatorische Zwänge das nötig machen. Ich erinnere aber auch, dass letztes Jahr in Frankfurt bei der Extreme-Runde, die irgendwie 120 Kilometer und was weiß ich wie viel Höhenmeter, die Durchschnittsgeschwindigkeit 33 war. Ich muss sagen, da habe ich schon ein bisschen mit den Ohren gewackelt. Also 33 finde ich schon als Durchschnittsgeschwindigkeit für eine Jedermann-Veranstaltung echt hoch. Ich weiß es leider nicht, vielleicht weiß es noch irgendein Hörer, das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wie die Mindestgeschwindigkeiten bei den unteren Rennen, also bei den kürzeren Distanzen, bei weniger Höhenmetern war das, wie die waren. Wenn da jemand wirklich noch, also so wirklich sagt, hier, das weiß ich ganz genau und das ist auch so verlässliche Auskunft, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich habe nichts gefunden im Internet mit anderthalb Minuten Recherche. Bogen zurück. Also der German Cycling Cup Velo Tour in Frankfurt hatte letztes Jahr eine extrem hohe Durchschnittsgeschwindigkeit im schwierigsten Rennen. Und dann lese ich vor ein paar Tagen, die Rennserie hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend professionalisiert und ist daher mit dem klassischen Jedermannsport immer schwieriger zu vereinbaren, heißt es auf der Homepage der Skoda Velo Tour. Wir möchten ein Jedermannrennen im klassischen Sinne sein, vom Extrem weg vom extremen Leistungsgedanken, heißt es in der Pressemitteilung. Unsere Entscheidung schmälert nicht unseren Respekt, bla 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 bla. Und das fand ich irgendwie komisch, weil auf mich wirkt es so ein bisschen, als wären sie so im letzten Jahr die Vorreiter in die eine Richtung gewesen und sind jetzt quasi so zurückgerudert und machen das andere mit der Begründung dessen, was sie im letzten Jahr mit forciert haben. Kannst du deinen Gedankengang nachvollziehen? Mhm. Und das hat mich so echt irritiert. Also ich weiß noch nicht, ob ich da mal hinschreiben soll und vielleicht schreibe ich den mal und schicke den Link zu der Sendung jetzt zu dieser Stelle. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht ist irgendein Argument oder irgendein Gedankengang, der mir fehlt, wo ich sage, ach, so ist das gedacht. Aber das hat mich jetzt, vielleicht kann auch ein Hörer mir das erklären, ob es wie und ob. Aber ich habe es nicht verstanden. Also ich fand dieses Jahr 30 km/h bei der langen Runde in Köln auch schon im Vergleich zu den 27 oder 28 Jahren davor, dass es auch immer schwieriger geworden ist. Ich habe ja dieses Jahr auch gesagt, ich gehe davon aus, dass ich nicht ankomme im Ziel bei der schweren Runde, bei der langen Runde. Mhm. Ich bin ja mit der Einstellung reingegangen, ich guck mal, wie weit ich komme. Und dass das immer schwieriger werden soll, da gehe ich ja vollkommen mit der Velotour, ne? Also mit dem Rennen in Frankfurt. Und dass man davon vielleicht nochmal wieder zurückgehen sollte. Aber was das grundsätzlich dann bedeutet, dass man aus dem German Cycling Cup austritt, das verstehe ich nicht. Also Weißt du, man kann ja trotzdem, man kann ja im German Cycling Cup bleiben und die Durchschnittsgeschwindigkeit reduzieren. Das eine hat ja mit dem anderen, ne, nichts zu tun oder muss es nichts zu tun haben.
Und ich glaube, es hat auch damit ja auch nichts zu tun.
Dann erklär es mir, super, dann brauche ich mir keine schlaflosen Nächte deswegen machen.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in diesem, aber auch schon im letzten Jahr, große Kritik an der Streckenabsicherung und an der Streckenführung, so dass letztendlich Leute gewonnen haben, nur weil die vorne lagen, irgendwann mal falsch geführt wurden. Sich verfahren hatten, wie das dann im Detail und konkret genau ablief, kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei.
Stimmt.
Das sozusagen, und dadurch, dass dieses Professionalisieren, also dass jedermann Rennen schon durch sehr ehrgeizige Leute bedient werden, die da einfach wirklich, und das wissen wir ja, also es gibt ja viele Jedermann oder viele Freizeitradsportler, die sich wie, also was Material und Training, Umfang betrifft, ja teilweise wirklich auf professionellem Niveau bewegen. Mhm. Und mit einer unglaublichen Motivation und Ehrgeiz in solche Rennen gehen, das eben dann auch Erfolge nach vorne pusht. Wenn man so auf Facebook guckt und ein paar Teams folgt, die dann eben doch da auch erfolgreich sind und das ja neue Motivation und Energie gibt. Und die sind natürlich extrem frustriert, wenn sie vielleicht sozusagen nicht die notwendigen Punkte im Rahmen so eines Cups einfahren durch, ich sage jetzt mal pauschal, schlechte Organisation.
Mhm, durch Veranstaltung.
Mhm. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sich sagen, also passt mal auf, den Schuh wollen wir uns nicht mehr anziehen. Das, man sagt jetzt vielleicht nicht, ja, wir kriegen das nicht gebacken oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Stress, der dann hinterher entsteht, immens ist, weil die Lockerheit, die vielleicht wir oder du dann auch an den Tag legen wird, sagen, ja, mein Gott, so ist das eben im Leben. Und es gibt Schlimmeres, dass dann viele Freizeitfahrer das überhaupt nicht so sehen und sich natürlich echauffieren, aufregen, ja, und sozusagen dem Ganzen dann auch so einen ziemlichen negativen Touch geben. Und dass sie deswegen, ist jetzt meine Theorie, sich gesagt haben, gut, wir steigen da aus. Und gerade so dieses Professionalisieren, ich denke, das hat auch viel mit dem Auftreten von Jedermann-Teams zu tun. Dass das einfach dann doch auch irgendwie nicht mehr so viel Spaß macht, auch den Organisatoren nicht mehr so viel Spaß macht.
Weißt du, was mich jetzt daran ärgert? Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Also das klingt total, also natürlich ist das die Erklärung, klar. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, ich Idiot? Klingt total plausibel und das wäre auch total im Einklang mit dem, was sie selber da auf ihrer Homepage wohl sagen. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt noch die Mindestgeschwindigkeiten für diese Rennen auf ein, ich sag mal, normales Niveau im Sinne der anderen Rennen auch runterschrauben, ne, dass sie sagen, okay, Mindestgeschwindigkeit wieder für die schwierigste Strecke 27, für die andere 25, 23, dann bin ich der Erste, ne, nicht der Erste, aber einer von denen, die dann vielleicht auch wieder in Frankfurt fahren werden. Mhm. Weil das, was da letztes, also wie gesagt, ein 33er Durchschnitt bei einem Jedermann-Rennen, das ist für mich kein Jedermann-Rennen mehr. Ne? Aber, abgesehen davon, dass ich das nicht schaffen würde, aber hat das für mich nichts mit Jedermann-Sport zu tun, der so viele Fahrer, wer einen so hohen Prozentsatz an potenziellen Startern dadurch ausschließt, der macht keine Jedermann-Veranstaltung mehr. Also du, um das auf den Punkt zu bringen, was deine Theorie jetzt war, die sogenannten Jedermann-Profis gehen uns auf den Sack, die wollen wir nicht mehr.
Ja, die Diskussion kenne ich auch von hier. Es ist genau dasselbe Problem, dass sozusagen, das wird aber gar nicht so sehr von Veranstalterseite kritisiert, sondern vor allen Dingen von Teilnehmerseite, dass eben diese Rennen, die hier so stattfinden und was eben eigentlich auch so Jedermann-Rennen sind, schon auch extremes Leistungsniveau haben und damit auch Leute ausschließen, die gar keinen Bock haben auf sowas. Also denen das einfach zu hektisch ist, zu schnell ist, auch zu gefährlich ist. Also die Gefahr.
Ja, aber die kriegen es ja nicht mit. Weißt du, ich kriege ja von denen, also ganz ehrlich, von den hier angesprochenen Leuten, ne? Also wenn Gesetz der Verleihertheorie würde jetzt stimmen, ne? Von diesen Jedermann-Profi-Teams oder Profi-Jedermann-Teams oder von diesen, von den vorderen 200, ne? Über die vorderen 200 ärgere ich mich ja nur potenziell einmal, dass die früher am Start stehen und mir einen Parkplatz fürs Auto wegnehmen. Sonst kriege ich von denen ja gar nichts mit beim Rennen. Weil die sind ja so weit weg. Weißt du, ich fahre ja im Prinzip, ich fahre ja mit den 100 vor mir und 100 nach mir in einer Leistungsklasse und nicht mit denen da vorne. Deswegen finde ich diese Argumentation, wenn sie von Seiten derer kommt, die hinten sind, immer ein bisschen ein Problem schaffen, wo es kein gibt. Wenn die vorne.
Ja, wobei du vergleichst jetzt natürlich RTFs mit Cycling Cup.
Nee, das. Nein. Das meine ich schon so. Bei Rund um Köln starte ich vielleicht von ABCD in Startblock C und von den 200 vorne kriege ich nichts mit.
Ja, oder von den 500. Gibt. Okay.
Ja. Ne, von denen vorne kriege ich nichts mit. Und wenn es jetzt keine Startblöcke gäbe, ne, dann würde ich auch nicht meckern über die vorne, weil dann wüsste ich, wo meine Position ist. Dann würde ich mich nicht ganz vorne in die erste Reihe stellen und sagen, ich fahre jetzt bei euch mit. Weißt du, dann ist es noch ein bisschen von der, da muss man auch selber zu sich selber ehrlich sein und sich dann da einsortieren, wo man hingehört.
Ja.
Ne, deswegen finde ich diese Meckerei, oder was heißt Meckerei? Deswegen finde ich das Argument von denen, die wer sich darüber beschwert, dass die vorne so schnell und so gut sind und so fahren, wie sie fahren, ne? Dann ist das eher das Problem von desjenigen, der sich dahin sortiert. Während wiederum, wenn sich die vorne irgendwie, ich wurde ja auch schon mal an irgendwie habe ich mitbekommen, dass jemand rumgemeckert hat. Da habe ich dem auch gesagt, pass mal auf, nicht die ersten 100 bezahlen das Rennen, sondern die anderen, die 4.900, die da hinten kommen, die bezahlen das Rennen. Hm. Ne? Also ihr alleine, ihr könnt kein Rennen fahren, ihr braucht uns auch. Also das muss man halt so ein beiderseitigen sehen. Aber ich kann es gut verstehen, aber deine Argumentation klingt schlüssig. Ich schicke trotzdem mal dem Veranstalter den Link, mal gucken, ob wir eine Rückmeldung kriegen. Vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Kunde.
Es ist natürlich, also ich bin ja vor drei Jahren in Italien mal so zwei so Confondos gefahren. Mhm. Und da war es ja ganz interessant, dass es gar nicht darum ging, wer da so als schnellstes ankommt, wer da so der Erste ist am schnellsten. Mhm. Sondern dass es da ganz andere Wertungen gab.
Mhm. Ja.
Also welches Team hat denn die meisten Kilometer gemacht?
Ja.
Also sozusagen hat die längsten Strecken dann gefahren. Welches Team hat denn die meisten Teilnehmer gehabt? Sind ja. Die meisten Leuten angerückt? Also sozusagen diese ganzen Wertungen, also gab es eine ganze Menge solcher Wertungen, aber keine, die sich jetzt auf die Zeit bezogen hat.
Das
hatte für mich eher nochmal so Jedermann-Charakter.
Es ist, ja, das ist halt mehr dann die RTL, ne? Das ist aber dann, glaube ich, immer so, man kann da nicht mehr klar abgrenzen, was du jetzt da beschreibst. Zum Beispiel bei einer RTF gibt es oft einen Pokal für die Mannschaft, für die größte Mannschaft. Einfach. Mhm. Ne? Da gibt es aber dann auch schon von vornherein gar keine Zeitnahme. Ich bin ja auch diesen Gran Fondo da in Italien gefahren. Da gab es zwischendurch eine Versorgungsstation, da bist du über eine Zeitschranke gefahren. Dann wurde die Zeit gestoppt. Für dich. Mhm. Aufgrund deines Transponders. Dann konntest du dich verpflegen. Und sobald du dann über die nächste Schranke gefahren bist, wurde die Zeit weitergenommen. Ja. Das heißt, wer durchgefahren ist, muss nicht unbedingt der Erste, der theoretisch im Ziel war, war nicht unbedingt der Erste. Ja, weil der Typ, der an der Versorgungsstation sich die zwei Flaschen Prosecco reingeschraubt hat, der war dann hinterher noch schneller.
Ja. Und, ja.
Und das
gibt ja auch Rennen, wo dann so teilweise nur in bestimmten Streckenabschnitten Zeiten genommen werden.
Genau. Das war doch beim hier Tirol Dolomiten irgendwas, ne? Dieses Jahr auch. Dolomitenmarathon?
Keine Ahnung.
Auf der Etappe. Ja. Aber also ich glaube, ich appelliere, würde da echt so an also dein Argument klingt schlüssig. Hast du mir jetzt sehr geholfen. Siehst du, zum Glück hast du das auf die Liste gesetzt, der Themen. Ja, aber weißt du, dann aber was für Konsequenzen hat das dann, muss man überlegen, für das Rennen? Also wenn das wirklich so der Gedanke war, wir wollen zurück zum Jedermannsport und die Mindestgeschwindigkeit reduzieren, bin ich dann wieder mit an Bord. Wenn das jetzt aber auch nur mal so ein Nachtreten bei den Profiteams war, nachdem sie sich letztes Jahr beschwert waren, dann finde ich das auch ein bisschen kurios. Also, musst du mal gucken. Und vor allen Dingen, wo die Tendenz vom German Cycling Cup auch weiterhin hingeht. Also, welche Rennen da nächstes Jahr drin sind und
ja, ob das jetzt ersetzt wird, ob das einfach nur wegfällt, also ob es 10 neuen Rennen wären oder
ich
ob was Neues gefunden wird.
Ich gehe ja eher davon aus, dass es dann auf ein, um eins reduziert wird, weil ich glaube, so viele Rennen gibt es ja auch gar nicht, die sich dafür eignen oder so viele Bewerber. Wir werden ein Auge drauf halten und uns bei Gelegenheit informieren und euch dann es auch wissen lassen. Punkt 7. Vivo Smart HR Plus. Jetzt muss, das hast du aufgeschrieben, das weiß ich, weil das hat mit Garmin zu tun. Markus, ja. Bist du noch da? Also ich habe immer Sorge, ich habe immer Sorge nach meinem Ausfall eben, dass ich wieder irgendwas gedrückt habe und nicht mehr funktioniert.
Du machst es schon seit einer Stunde die Sendung alleine, merkst du gar nicht.
Ja, merkst du gar nicht. Ich mache niemand, niemand, alles mache ich alleine. Und ich setze noch eine Kapitelmarke. Das, ich musste mich nur gerade orientieren, was das genau ist. Und jetzt weiß ich es auch. Und weißt du, was lustig ist? Da habe ich, wann habe ich darüber? Was ist heute? Heute ist Dienstag. Gestern war frei. gestern war ich nämlich mit, schwimmen mit meiner Kleinen und dann habe ich auf dem Rückweg mit meiner Frau noch darüber gesprochen und haben uns kaputt gelacht. Was ist das? Der Garmin VivoFit Junior.
Ich glaube, jetzt mixst du zwei Sachen.
Ja, das hast du zusammen in einen Punkt geschrieben, deswegen mixe ich die Sachen.
Ja. Also
deswegen war ich auch eben so irritiert.
Also, es gibt, wir kennen ja, oder machen wir anders. In der letzten Folge habe ich ja am Ende angesprochen, das Thema, ich suche etwas, was mir den Puls am Handgelenk misst. Und das sind ja in der Regel so Fitness-Tracker, Aktivitätstracker. Die sozusagen sowas können. Und Garmin hat da quasi Geräte zur Auswahl und ein Gerät, was das kann, ist die Vivo Smart HR Plus. Ist also so ein Fitness-Tracker, der so um die 200 Euro kostet, glaube ich. Den gibt es quasi, da gibt es auch in zwei Versionen, genau, $200. Den hast du ja auch sozusagen
ja,
zum Testen da. Er ist im Einsatz. Und ich habe den ja auch hier.
Was hast du jetzt für einen Puls gerade, jetzt in der Sekunde?
Jetzt in der Sekunde, 101.
Hahaha. 102. Nein, 74, sonst müsste ich mir Sorgen machen. Ja, ich habe auch so ein Ding am Arm gerade.
Wie geht's dir damit?
Ich habe ihn einer Woche meiner Frau erstmal gegeben. weil das da hat jetzt einen der durchaus nicht ganz unernsten Hintergrund. Also uns beide hat unsere verschiedenen Arten zu schlafen interessiert.
Ja.
Also ich bin jemand, der Gedanke, also eigentlich ist das Schlafprofil, also es wird auch aufgezeichnet, wie man schläft, um es mal kurz zu sagen. Es wird hinterher in Phasen.
Ja, machen wir mal kurz, was wird denn alles angezeigt? Bei dem, also der
ja, mach du das, du kennst dich damit sowas besser aus. Also jetzt Kleidung ich, Technik du, das war schon immer das Ding und dann machen wir das jetzt auch weiter so. Und ich stelle dann
okay, also der HR Plus hat einen Schrittzähler eingebaut.
Ja, was hast du heute?
Ach, 3200.
Jetzt mal im Ernst, ja? Sag mir bitte die genaue Zahl.
3248.
Okay, sonst hätte ich mich jetzt schlapp gelacht. Ich habe 3207.
Und was ist dein derzeitiger Durchschnitt? Tagesziel?
Naja, das Problem war, der lag jetzt einen Tag auch rum. Ich weiß nicht, ob man das dann noch so sehen kann. Also mein Tagesziel ist sonst 6098.
Naja, bei mir ist er 8433.
Ja, der lag jetzt, wie gesagt, 2 Tage rum. Vielleicht hat sich das reduziert in der Zeit. Meine Frau hat sonst dieses Goal jeden Tag erreicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie auswirkt. Ja.
Also ich habe das, und das ist halt, also genau, es ist ein Schrittzähler eingebaut und das finde ich schon mal ganz cool, so diese Schritte zu zählen und zu gucken. Also heute ist halt einfach bei mir wirklich, ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet und das noch im Homeoffice. Also da habe ich mich wirklich wenig bewegt. Aber geil ist, ich habe ja hier, ich wohne in einem Haus und habe sozusagen 2 Etagen. Und ich komme immer locker auf meine Etagen hier. Das habe ich dann immer schon quasi, wenn ich ins Büro mache. Gerade wenn ich die Kinder habe und da irgendwie 10 Mauern runter gehen muss im Haus.
Ja, ja, das schaffe ich
sozusagen auch. Das Treppensteigen schon
das
morgens weg.
Das ist komischerweise kommt das meistens, wenn ich nach Hause komme abends. Aber ich diese keine Ahnung wie viel da geht dann auch einfach mal ein Feuerwerk am Unterarm los. Also dann
Ziel erreicht.
Ja, ich bin in diesem Sinne die Gamification Aspekte oder so, die interessieren mich ja wirklich null und nichtig. Ne, ich lache mich darüber eher schlapp. Aber das erreiche ich auch oft, dass man so eine bestimmte. Also das Ziel ist, man muss eine Anzahl an Etagen von x Etagen pro Tag irgendwie hoch und runter laufen und das erreicht man offensichtlich, wenn man ein bisschen unterwegs ist schon.
Genau, es zeigt Uhrzeit an und Datum. Mhm. Es macht so eine Schlafanalyse, was so ein bisschen zeigt, so wann schläft man ein, wann ist man aufgewacht, wie viel Tiefschlaf hat man, wie viel leichten Schlaf hat man, wann war man vielleicht nachts mal wach.
Ja.
Sowas macht's. Funktioniert, muss ich sagen, relativ okay. Wenn man nicht außerordentliche Aktivitäten hat. Also wirklich.
Bitte, erzähl mehr.
Nee, ich war in Deutschland und hatte Klassentreffen fest, 20 Jahre Abitur. Und da bin ich dann irgendwie, glaube ich, 3:30 zu Hause gewesen. Und es war wirklich ein gutes Fest. He? Also ja. Ein super klasse Fest. Aber irgendwie wurde Schlafaktivität irgendwie ab 22 Uhr angezeigt, was natürlich überhaupt nicht stimmte, weil ich in der Nacht dann, ich war 3:30 zu Hause und 5 bin ich dann zum Flughafen weiter. Also habe ich eher 0 geschlafen. Und da hat es also gar nicht hingehauen. Aber wenn ich das sonst so schaue, haut es eigentlich relativ gut hin,
die
Schlafüberwachungsgeschichte.
Da möchte ich direkt einspringen, reingrätschen. Was ich nicht verstehe, ist, wie der Unterschied zwischen tiefem Schlaf und leichtem Schlaf gemacht wird. Weil es gibt ja noch eine andere Kategorie, wo dann Bewegungen nachts im Schlaf gemessen werden. Und mich würde interessieren, also du wirst es jetzt wahrscheinlich mir auch nicht erklären können, aber wie ist Tiefschlafphase und Leichtschlafphase voneinander abgegrenzt?
Ich denke einfach, Tiefschlaf ist grundsätzlich weniger Bewegung.
Also, aber dann gibt es ja nochmal die Kategorie Bewegung im Schlaf oder so. Ne?
Ja, wenn du aufstehst, mal aufs Klo gehst.
Ja, aber, also ich, ja, also was, ne, kleines Kind, also was stimmt immer, also ne, einmal pro Nacht wird man vielleicht geweckt, vielleicht nicht immer, aber auch einmal pro Nacht oftmals, die Uhrzeit stimmt dann, also dann wird so wach angezeigt, das stimmte bei uns wirklich, oder bei uns beiden unabhängig voneinander, also das Schöne ist ja, dass wir hier zu zweit getestet haben, immer, aber was ich jetzt sehr, sehr komisch finde, dass ich angeblich, ich werde dir irgendwann mal einen Screenshot, wenn ich das in Ruhe habe, schicken, ich habe teilweise Nächte, wo ich nur 1,5 Stunden tief schlafe.
Mhm. Das ist wenig.
Das kommt mir sehr, sehr komisch vor. Und das kann auch so nicht richtig, das kann nicht sein. Und das gleiche Band bei meiner Frau, wie gesagt, das hat schon so eher realistische, also dass das Verhältnis von Tiefschlafphase zu leichtem Schlafphase 1:1 ist, beziehungsweise Tiefschlaf 2:1. Und bei mir war es aber so 6 Stunden leichter Schlaf, 1,5 Stunden fester Schlaf. Deswegen hatte mich das auch so interessiert, wie es bei dir so dieses Verhältnis zueinander ausschaut.
Ja, es ist, also ich würde eher sagen gleich, also dass Tiefschlaf und leichter Schlaf ausgewogen sind. Ich finde aber zum Beispiel das mit diesem Wachsein, also wenn ich nachts dann doch mal irgendwie nochmal raus muss.
Und das die Prostata, wem sagst du
das? Genau, das Bett verlasse und damit ja Schritte kommen, das lässt sich ja relativ gut, also wenn sozusagen das Ding Schritte zählt in der Nacht, dann heißt das, du bist wach. Das lässt sich ja dann doch relativ leicht messen. Und das haut zum Beispiel auch relativ gut hin.
Ja, weißt du, was jetzt gar nicht? Man müsste mal so einen Schlafwandler das Ding umdingensen.
Ja, ja, klar.
Boah.
Ja, oder es ist, also, weiter. Ist vielleicht bei dir auch so eine Sache, die.
Ja, aber ich laufe ja nicht rum. Also bei mir, ich schicke dir mal ein Screenshot von einer meiner schlimmsten Nächte. Das ist, oder vielleicht kann ich das jetzt auch schnell hier so machen. Erzähl mal weiter, was es noch für Funktionen gibt. Dann versuche ich das mal hier schnell on the fly
zu machen. Also macht es irgendeine Hokuspokus Kalorienberechnung. Es zeigt, hast du deinen, also es zeigt Notifications vom Telefon an, beziehungsweise zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt, dann vibriert es am Handgelenk. Hast du das bei dir genutzt? Hast du das getestet?
Nein, aus dem einfachen Grund. Ich bin ja immer so, dass ich möchte einfach so wenig wie möglich laden müssen. Und dafür müsste ich es dann ja wahrscheinlich öfter laden und deswegen habe ich das ausgelassen. Also ich hab's einmal angehabt und das hat mich dann komplett irre gemacht. Also es hat mich so komplett irritiert.
Also ich, wie oft hast du es geladen bisher?
Einmal? Nee, zweimal. Okay.
Zweimal, ja. Ich auch.
Seit 2 Wochen ungefähr?
Nee, ich hab's jetzt 3-mal geladen, genau. Vorgestern das 3. Mal geladen. Und ich hab's im Einsatz kontinuierlich.
Es gibt noch Wetter und Musik. Um das mal vollständig zu erklären.
Ja, Musik funktioniert aber nicht bei iOS derzeit.
Ach, was ist denn da los?
Halt die Klappe.
Einwandfrei, also ganz fantastisch mit der Musik. Wenn ich etwas nutze, dann das.
Okay.
Ehrlich? Nein, nee. Achso, ich kann mich jetzt hier nicht mit dem Internet. Ach, das mit dem Foto reichen wir nach oder ich schick's dir mal. Weil das wird komischerweise bei mir in Garmin Connect nicht angezeigt. Auch wieder, nein, ich möchte nicht anfangen davon. Nee, ich habe das mit der Musik noch nicht benutzt, weil ich aber auch nicht glaube, dass das... ist kein Anwendungsfall für mich. Solange das nicht mit Podcasts funktioniert, ich höre zu wenig Musik auf dem Ding. Weißt du, deswegen?
Auf Android kannst du für die Uhr in der Garmin Connect App auf dem Telefon einstellen, welcher Musikplayer gesteuert werden soll mit dem Plus Minus, also mit den Stopp und Pause und Skip Tasten auf dem Display. Das geht nämlich bei iOS nicht, da wird nur der Standard Musikplayer bedient und der wird aber gar nicht bedient. Also das funktioniert gar nicht derzeit bei mir.
Das ist jetzt wird hier ganz neu. Also ich kann ja sogar meinen Sonos-Lautsprecher dann darüber hier steuern.
Probier's mal aus.
Ja, nicht jetzt, aber ich werde es ausprobieren.
Ja, probier das mal aus. Ist auf jeden Fall, also klappt das dann ein Mehrwert sein.
Darf ich kurz noch sagen, Peak iOS erreicht? Na, ist es, haben wir den Punkt erreicht, wo ihr alle eure iPhones wegschmeißt?
Nee.
Na gut, dann nicht.
Aber ich würde mal zurück zu den Notifications kommen, beziehungsweise diese Kopplung vom Smartphone und dass die Notifications angezeigt werden. Wie gesagt, ich habe das jetzt seit 2,5 Wochen im Einsatz und ich habe es quasi vor 2,5 Wochen geladen, als ich es bekommen habe und habe es jetzt vor 2 Tagen das 2. Mal nachgeladen, also jetzt kommt das 3. Mal. Das heißt, die Batterie hält ungefähr reichlich 5 Tage. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Tage, das haut ziemlich genau hin. Und ich muss sagen, ich benutze, das ist ja ein Touch-Display, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Also hat keine Knöpfe, sondern es ist ein Touch-Display, was sich relativ gut anfühlt, was gut funktioniert, was nicht hängt, flüssig scrollt, also man scrollt da quasi durch von oben nach unten, beziehungsweise kann dann in den einzelnen Displays nochmal von links nach rechts wischen und ja nochmal so eine Art Untermenü aufrufen. Ganz simpel, kriegt man schnell raus. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Notification gut. Haben aber das Problem, wenn du zu viel Notifications oder was ich angenehm finde, ist, man muss nicht mehr das Telefon rausnehmen, um zu sehen, was denn da jetzt am Telefon gepiepst hat. Und dann siehst du einfach, ach, okay, ist jetzt eine wichtige Nachricht, oder nee, ach, ist jetzt bloß die Freunde, nee, brauchst jetzt nicht antworten. Also das kriegst du halt relativ, ohne dass man ins Telefon gucken muss, mit einem, ja, mit so einfach mal Handgelenk drehen, sag ich mal, hat man sofort einen Überblick. Und hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gefällt oder dass ich diesen Mehrwert davon spüre.
Ich will es, glaube ich, gar nicht.
Das Problem ist, du kannst natürlich nicht, einstellen, sagen, ja, aus genau. der App soll das gepusht werden und also ich brauche, weiß ich, bloß Nachrichten, die mir gepusht werden können, aber wenn jetzt irgendwelche Apps mir irgendwas pushen, das will ich nicht haben. Mhm. Kann man leider nicht einstellen.
Genau, ich hätte gerne, also wenn es diese Option gäbe, dann würde ich halt sagen, vibrier bitte, wenn das Telefon klingelt und der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Weil ich meine
Mann. Ja, man sieht doch, wer anruft. Ist halt auch sehr angenehm.
Ja, aber dass auch nur das kommt. Weißt du? Weil, ganz ehrlich, wenn mir jemand eine SMS schreibt und sagt, ich bin gerade verhaftet worden, ich habe einen Anruf, ich darf eine Nachricht verschicken, hol mich aus dem Knast, und wenn er mir eine Nachricht schickt und mich nicht deswegen anruft, dann kann es nicht so wichtig sein. Ja, sorry, also du weißt jetzt, wenn du im Knast sitzt, Markus, bitte anrufen, keine SMS schreiben. Ja, also ich denke mir immer, wichtige Sachen ruft man heutzutage immer noch an. Und jede andere Nachricht ist, ne, also ist für mich so wichtig oder unwichtig, dass wenn ich das Telefon in der Hand habe, und das habe ich oft genug, also da tun wir beide uns ja nicht viel, denke ich mal. Man hat es oft genug in der Hand oder kriegt es mit. Ja. Ich, was aber ein Unterschied vielleicht ist, das und das kann durchaus sein. Und das meine ich jetzt wirklich ohne Kritik an dem einen und Kritik an dem anderen oder wie auch immer. Bei einem Android oder bei manchen Androiden ist es ja so, wenn das Telefon irgendwo auf dem Tisch liegt, ich habe so eine Notification-LED. Das heißt, selbst wenn ich eine Nachricht verpasse, sehe ich das Telefon irgendwie aus 5 Meter Entfernung, ohne dass ich es hochnehmen muss, dass irgendwas gekommen ist. Und das kann ich sehr graduell einstellen, was da leuchtet. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den Unterschied macht.
Naja, aber dann müsstest du immer noch zum Telefon gehen und müsstest gucken, was da ist. Und das ist eben das Angenehme, dass das Telefon irgendwie in der Hosentasche sein kann, in der Jackentasche, im Rucksack. Mhm. Kann irgendwie auf dem Tisch in der Wohnung liegen und es macht Piep. Und du musst jetzt nicht zum Telefon gehen und gucken, oi, wer hatte denn jetzt was geschrieben, sondern du hast quasi einfach am Handgelenk, ohne dass du irgendwas aus der Hosentasche ziehen musst oder dich irgendwo hinbewegen musst, kannst du sofort sehen, wer dir eine Nachricht geschickt hat. Und ganz ja, ehrlich, das habe ich schon oft als Argument gehört und dachte mal, das kann doch nicht so ein Mehrwert sein, das ist doch Bullshit. Mhm. Aber ich fand das wirklich, oder ich finde das wirklich eine extrem angenehme Funktion.
Ja, ich weiß, wie du vorher gesagt hast, oder wie du, da haben wir uns irgendwann mal drüber unterhalten, ich weiß nicht wo, und dass du gesagt hast, das ist doch Bullshit. Also ich erinnere mich daran, dass du so diese Haltung vertreten hast. Und deswegen war ich jetzt auch so nicht über, ne, aber deswegen finde ich auch gut, dass du sagst, nee, war blöd, also ich, dass du deine Meinung in der Hinsicht hält hast. Aber ich glaube, ich bin durch dieses Notification-LED, was mir anzeigt, was auch nur bei bestimmten Sachen, ne? Also wenn ich jetzt eine Twitter-Direktnachricht zum Beispiel bekomme, dann leuchtet es. Wenn ich jetzt nur eine Erwähnung bekomme, leuchtet es nicht und so. Also ich habe mir das schon sehr fein eingestellt. Aber ich bei mir ist immer noch so die Haltung, wenn es was Wichtiges ist, dann ruft mich die Person an. Und nur eine Nachricht, die kann warten.
Ja, betrifft ja alle Arten von Notifications, die da irgendwie kommen.
Ja. Also das wäre zumindest für mich jetzt, vielleicht stelle ich es jetzt nochmal an, aber das wäre bis jetzt für mich noch kein Mehrwert, der mich veranlassen würde, es zu kaufen.
Probier es einfach mal aus.
Ja, werde ich.
Und ich habe, also was mir eben auch gefällt, ist jetzt nicht so ein Gerät, wo man da noch eine Interaktion macht, also sagt, oh, man antwortet da oder man nimmt ein Telefongespräch an.
Um Gottes
Willen. Also all das musst du dann immer mit deinem Telefon machen und das ist, finde ich auch in Ordnung. Aber sozusagen einfach so die Informationen kurz zu sehen, ist das jetzt wichtig oder nicht? Muss ich da jetzt vielleicht das Telefon in die Hand nehmen und reagieren oder ist das irgendwas, was unwichtig ist? Das ist schon sehr praktisch. Und dadurch ist eben auch insgesamt die Akku-Laufzeit mit 5 Tagen relativ okay, die sich extrem senkt. So, fern man GPS benutzt, was das Gerät ja auch hat. Da habe ich das sozusagen.
Apropos, Wo wird denn angezeigt, wie voll der Akku ist? Das habe ich nämlich vermisst.
Ja, das wird dir nur angezeigt, kurz bevor er alle ist. Und
ja, okay.
Und zu dem Datum.
Genau, das hab ich gesehen. Und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Das, weißt du, es gibt ja jetzt wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Man kann sich durch 9 Screens durchscrollen. Aber dass man keinen 10. mit der Akkuanzeige jetzt noch dazu genommen hat, das hat mich irritiert. Hm. Also, und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die Raketenkunst ist, das noch einzubauen. Weißt du, das hätte ich jetzt, weil ich habe mich immer gefragt, wie lange hält das jetzt noch? Und vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, also der Status, der bei uns beiden dann war, so als unten angezeigt wurde, oh, Akku ist gleich leer, man weiß dann auch nicht, okay, komme ich jetzt noch durch einen halben Tag? Oder stelle ich Bluetooth und alles aus, damit es noch ein bisschen bis heute Abend reicht? Oder weißt du, diese Information fehlte mir. So nach dem Motto, wenn die jetzt irgendwie so eine Anzeige hätten mit, du bist bei 68%, wenn du es nutzt wie bisher in den letzten 5 Tagen, dann reicht das noch bis morgen Abend. Das fände ich halt so. So eine echt, das wäre mal eine nützliche Information, die einen Mehrwert hätte für mich. Also mehr als die Verbindung zum Wetter, was ich auch nicht genutzt habe, um ehrlich zu sein.
Nee, ich auch nicht. Also es ist auch so uninteressant.
Für uns, ne? Also wer weiß, vielleicht ist es für irgendjemanden das Special, was er braucht. Hast du die GPS-Aufzeichnung mal genutzt? Also ist die zuverlässig? Habe ich auch noch keinen Anwendungsfall dafür gehabt. Und was haben wir übersehen oder was haben wir vergessen?
Na, ich würde gerne noch mal aus dem Thema Pulsmessung sagen.
Ja, genau, da waren wir doch noch gar nicht. Wir haben da nur Impuls verglichen.
Genau.
Wie oft misst der? Wie oft? Der misst tagsüber anders als nachts, oder? Nachts
schon. Ja, er misst eigentlich dauerhaft. So bei mir. Und das finde ich auch eine ganz interessante Funktion, dass man, ich sag mal, das so relativ in Echtzeit sehen kann, wie der Puls ist. Und ich habe nämlich, weil es auch gerade im Chat nochmal kam, das Mi Band 2, also ist sozusagen so ein asiatisches Fitness-Tracker. Ich kann zu der Firma jetzt gar nicht so viel sagen, wurde aber schon das letzte Mal auch mehrfach empfohlen.
Ich habe auch schon mehrfach davon gehört, ja.
Genau, und das gibt sogar $25 ungefähr. Und das habe ich mir geshoppt und ist quasi heute gekommen.
Ach.
Ja. Und kann da sozusagen so in den paar Stunden, die ich das jetzt beide, ich habe jetzt quasi am linken und am rechten Arm einen Fitness-Tracker.
Jetzt bist du endlich auch mal ausgeglichen.
Ja, genau. Doppelt so viele Schritte heute. Da ist es so, dass eben nicht dauerhaft gemessen wird, sondern man muss das Gerät, zumindest was ich jetzt so sehe, in den Messmodus bringen. Mhm. Und dann wird der Puls gemessen. Wenn das beim Garmin mehr oder weniger konstanter ist.
Okay.
Aber dann kann ich jetzt auch mal parallel hier einen Test durchführen. Das Garmin sagt mir 96er Puls, das Mi Band sagt mir einen 60er Ruhepuls, also 60er Puls. Zum selben Moment.
Okay. Ja,
dann und da sind wir sozusagen bei einem Problem.
Die Genauigkeit des Messens.
Die Genauigkeit des Messens von diesen Bändern. Ich kann jetzt noch nicht verifizieren, welches dieser beiden Bänder genauer misst. Mhm. Ich habe aber mit so anderen Pulsmesstechniken Geräten festgestellt, dass gerade was das Garmin-Band, weil da hatte ich jetzt einfach mehr Zeit, dass sozusagen die Genauigkeit der Messung stark davon abhängt, wie straff man das Band und an welche Position man es genau ins Handgelenk macht.
Okay.
Und da muss ich ehrlich sagen, hat der Garmin VivoSmart nicht gut abgeschnitten. Was jetzt der Vergleich mit anderen Geräten ist, da liegen doch Welten zwischen anderen Messtechniken, auch medizinischeren Messtechniken und dem, was das Gerät hier anzeigt. Das manchmal stimmt's, aber ganz oft stimmt's eben auch nicht. Und das ist extrem. Die Zuverlässigkeit schwankt extrem.
Okay. Des Gerätes. Also die Mühe habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht gemacht, dann sozusagen zu schauen. Ne, also mir jetzt hier einfach mal einen Garmin-Computer daneben zu legen und zu messen. Das ist bedauerlich. Also klingt jetzt blöd, bedauerlich das Wort, aber weil ich hatte jetzt auch ein bisschen gehofft, dass das für dich jetzt halt so, ne, das ist, was du, das ist das Gerät ist, was du haben möchtest oder was du suchst und sich auch in dem, so blöd klingt, aber in dem Kosmos bewegt, wo du dich bewegst, ne? Also mit den ganzen Edges und weiß ja und der Uhr. Aber ja, blöd.
Aber ich kann dir sagen, dass die Mi, die Mi Band 2, was kein Touch-Display hat, sondern quasi so einen kleinen Touch-Button, mit dem man zwischen den Displays einfach hin und her scrollt, hat eine Batterieanzeige.
Ja, das habe ich gerade. Ich habe währenddessen hier auch kurz im Internet nachgeschaut und da habe ich das auch gesehen. Also wie lange tragen wir es jetzt? 2-3 Wochen?
Ich habe das jetzt seit 2,5 Wochen am Arm.
Ja, also dann habe ich es irgendwie 2 Tage mehr. Ich habe sehr, 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 also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das ausprobieren kann, weil ich habe ehrlich gesagt viel mehr Erkenntnisse gewonnen, als ich vorher dachte. Also ich brauche eine Uhr. Ist meine Erkenntnis jetzt.
Ja, das ist auch geil. Man weiß immer, wie spät es ist. Du musst nicht mehr auf das Telefon gucken.
Wirklich, ja. Also das ist meine größte Erkenntnis. Ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, schon mal zu meiner Frau gesagt, ich überlege mir mal eine einfache Uhr anzuschaffen. Weil ich weiß nicht warum, ob es mit dem Kind zu tun hat, dass man mehr so in Zeitfenstern denkt oder so Zeitabschnitte. Aber ich als der was auch noch schön ist, dass die Hintergrundbeleuchtung der Uhr sich irgendwie, ich weiß nicht, ob das über einen Umgebungssensor funktioniert oder warum, das ist immer genauso hell, dass man es gerade lesen kann, ohne dass es unangenehm ist, ne, auch nachts im Bett. Das finde ich sehr schön und ich tendiere dazu, mir jetzt mal wieder eine Uhr zu kaufen. Ich habe zwar eine Uhr, die ich auch sehr, sehr gerne mag und die sehr, sehr, sehr schön ist, aber die ist noch nicht für den alltäglichen Gebrauch, weißt du, das ist, ich will keine Uhr, die jeden Tag tragen, die ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön finde. Und ich werde mir, glaube ich, jetzt, wenn ich das, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich es wieder zurückschicken werde, den Fitness-Tracker, und mir nicht kaufen werde, dass ich danach irgendwie mit Uhren schaffen werde. Den Gedanken hatte ich dieses Jahr schon zweimal und deswegen, oder falls irgendein Hörer noch Uhren zu Hause hat, die er nicht mehr braucht, ich hätte gerne irgendeine schöne, einfache, schlichte Swatch. Ich hatte früher, ich weiß nicht, ob du auch noch, ach nee, ihr hattet ja sowas nicht, ne? Nein, ihr hattet ja auch Swatch. Aber ich habe früher immer so gerne so Swatch-Uhren getragen. Und teilweise auch echt verrückte. Also so nicht ganz bunte, aber so. Ja, also wenn jemand noch eine ganz einfache, so einfach schwarz Armband, weißes Zifferblatt oder so, immer her damit. Ich packe mir auch gerne eine neue Batterie rein. Aber ich finde das, ich fand die früher cool und ich finde die jetzt auch noch hübsch. Aber ich glaube, ich werde mir zu Weihnachten eine Uhr wünschen. Habe ich jetzt beschlossen.
Na, da hast du ja.
Also,
da hast du ja vom Fitness-Tracker die große Erkenntnis.
Ja, klingt blöd, aber es ist ja trotzdem eine Erkenntnis, ne? Weil ich war mir vorher nicht sicher. Weißt du, ich bin jetzt hier gerade auf der Swatch-Seite. Ich habe auch gerade eine gefunden, die glaube ich möchte ich haben. Schon. Aber ich hatte vor, die Erkenntnis, ich könnte es eigentlich mal ausprobieren, eine Uhr wieder zu besitzen. Und war mir allerdings nicht sicher. Und zumindest weiß ich jetzt, dass dieser Gedanke nicht ganz dumm war. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Also im Chat habe ich gerade mal eine neue, die möchte ich haben. Insofern war das schon eine Erkenntnis. Ich finde das mit dem Schlaftracken auch ganz interessant, plus das ist mir so. Weißt du, wie wenn wir Fahrrad fahren gehen? Wenn wir lange Fahrradstrecken gefahren sind, finden wir es schon lustig und nett, hinterher die Daten uns anzuschauen und was hatte man für einen Puls, wie schnell war man, was war die Höchstgeschwindigkeit und, und. Aber am Ende zählt auch das Fahrradfahren und nicht die Daten hinterher. Und so ist es mit dem Schlafen auch, ne? Ich fand das schon cool zu sehen, okay, stimmt, da war ich wach, stimmt. Da hat die Kleine geschrien und da war man wach. Aber am Ende ist mir immer noch wichtiger, dass ich gut geschlafen habe. Und wenn mir dieser Pulsmesser anzeigt, dass ich irgendwie nur 1,5 Stunden fest geschlafen habe in der Nacht, dann und ich trotzdem wach bin, dann ist ja alles gut.
Ich will ein Foto, wo du die Oli trägst. Ist das geil.
Ich werde die Uhr verlinken für alle, die es interessiert. Ja, was hast du denn für eine Erkenntnis bisher gewonnen? So aus der Nummer.
Dass Pulsmessung im Handgelenk nicht so simpel ist. Dass es mich motiviert, mich mehr zu bewegen. Es gibt dann auch so, wenn man relativ lang sitzt, gerade wenn man jetzt im Büro arbeitet, dann gibt es dann immer mal so den Hinweis, so, jetzt mal los hier, beweg dich mal. Das finde ich aber schon mal ganz gut. Und ich sehe zum Beispiel heute, ist halt einfach so ein Tag, den ganzen Tag wirklich nur am Schreibtisch gesessen, wenig bewegt. Letzte Woche hatte ich die Kinder, da habe ich wirklich so die 10.000 jeden Tag voll gemacht, mehr oder weniger. Da ist man einfach viel mehr in Bewegung. Also das sind so ganz positive Erkenntnisse daraus. Ich finde die Notification angenehm. Ob ich das Gerät, ist immer so die Frage, ist es ein Kauftipp? Und die dabei ist ja die große Frage, okay, was will man damit machen? Welchen Bedarf hat man? Bei mir geht es jetzt gerade so um das Thema Pulsmessung ganz viel. Und da muss ich sagen, ist es mir halt einfach zu ungenau und deswegen, also, nee. Würde ich das nicht empfehlen, sondern ist dann Pulsgurt immer noch die zuverlässigere.
Ja. Art. Wahrscheinlich schon.
Und er kostet dann doch 200, also das ist halt dieses China-Ding für $20 oder $25 ist halt was anderes als irgendwie 220 Euro für ein Garmin-Gerät auszugeben.
Keine Frage, ich würde doch keine 220 Euro für eine Uhr ausgeben. Die eigentlich nur, ich meine, es gibt genug Leute, die machen sowas und wenn sie das Geld haben, sollen sie es doch gerne machen. Ne? Ich bin da ist man ja weder neidisch noch irgendwie böse drum. Und ich sehe auch, dass du eine deutlich andere Motivation dafür hättest, als ich sie hätte und das ist für dich auch eine, wie soll man sagen, ich will nicht das Wort Dringlichkeit benutzen, aber bei dir ist die Motivation wäre es eine ganz andere, als ich sie habe. Ja, also für mich wäre das wirklich nur Spaß. Und dafür die Kohle auszugeben, das kann es echt nicht sein.
Also wie gesagt, es kann eben auch eine gute Motivation sein, wenn man am Abend merkt, okay, also heute zum Beispiel ist jetzt ein bisschen spät, aber eigentlich halt merke ich so, okay, war ein ganz schön fader Tag. Ich könnte jetzt auch nochmal rausgehen, nochmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren.
Und dafür, da kann ich mich selber motivieren, wenn ich es möchte. Dafür brauche ich das nicht. Dafür.
Ja, man hat halt so ein Feedback. Du hast halt so eine Statistik und kannst halt sehen, heute müsste man vielleicht wirklich nochmal. Und das sagt man, sagt halt oft hinterher, naja, man kann sich selber motivieren, aber wenn sozusagen die Erkenntnis fehlt, wie viel hat man sich bewegt, wie aktiv war man an dem Tag eigentlich, dann ist auch schwer sozusagen den Rückschluss zu ziehen. Und wenn ich jetzt einfach so über meine Kinder nachdenke und Große ist jetzt, wird jetzt 7 im Januar, die Kleine ist gerade 5 geworden vor ein paar Wochen im September. Also es sind halt Kinder, die schon sich bewegen, draußen rumlaufen, gewisse Selbstständigkeit entwickeln. Wie viel bewegen die sich eigentlich? Ist das zu viel? Ist es zu wenig?
Das kommt doch.
Müssen die sich mehr? Also das ist halt so eine. Da kann man auch sagen, naja, man kann da so ein Gefühl oder man weiß das oder so. Aber letztendlich wissen tue ich es nicht.
Und, nee, das hängt davon ab, wie oft ich zum Kühlschrank schicke Bier holen, ne?
Ja, klar. Also muss ich sie öfters schicken? Ja.
Oder reicht das?
Irgendwie 10-mal am Tag.
Ja, reicht es, wenn ich mit 2,5 Promille auf der Couch sitze und dann nochmal sage, noch eins? Ja, das Kind dann erreicht, sein Tagesziel erreicht.
Bei dir wäre es halt günstig. Du könntest halt ausgleichen und könntest sagen, okay, geh mal runter Döner holen.
Ja.
Weißt du, das ist dann so.
Du meinst jetzt sicher Grilletta Salamis, die beste Gyrosbude von ganz Köln, ja?
Bei dir um der Ecke ist.
Ja, genau. Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest natürlich jetzt über, also ich möchte das aber noch mal abschließen. Also du bist noch nicht ganz, also du bist noch hin und her oder hast du es schon irgendwie so für dich entschieden?
Ich bin noch ein bisschen hin und her.
Okay. Ich bin gespannt. Also das, aber du wolltest rüberleiten zu VivoFit Junior, der erste Fitness-Tracker für Kinder von Garmin. Also es gibt die Sache jetzt auch als die Kids-Version.
Ganz genau.
Was halten wir denn davon? Also ich, im ersten Mal dachte ich, ach nö, kommt, das ist doch jetzt, weißt du, ich sehe daran, ob meine Kleine sich den tagsüber gut bewegt hat, wenn sie abends müde ist und gut ins Bett geht, dann hat sie sich bewegt. Mhm.
Ich finde es cool.
Ja?
Ja. Ist ja aus dem einfachen Grund, es kann die Kinder ja auch ein bisschen motivieren, oder man hat erstmal so ein, man kriegt Daten, ja, mit den Daten kann man was anfangen. Also kannst du sozusagen rauskriegen und sagen, okay, hat das Kind genug Bewegung, also es erfasst Schritte, Schlaf und Tagesaktivitäten. Und man kann zumindest schon mal so diese Schritte, Bewegung tracken. Und ich, also meine Kinder sind im Kindergarten, falls in der Schule. Ich weiß nicht, wie viel, also klar, im Kindergarten weißt du, die sind irgendwie draußen, aber Schule kriegst du ja doch wenig mit. Mhm. Sitzen, wie ist denn das in Pausen? Wie viel bewegen die sich eigentlich? Das finde ich schon, bewegen die sich mehr am Wochenende, wenn die vielleicht zu Hause sind oder einen Tag frei haben? Bewegen sie sich dann weniger? Wie verhält sich das eigentlich? Und das finde ich schon sozusagen mal ein ganz interessante Datengrundlage. Ist immer die Frage, wenn du sowas dann irgendwie mal irgendwie 8 Wochen benutzt hast, ob man dann immer noch sagt, man braucht es oder man hat sozusagen genug Kenntnis erlangt, um auch ohne so ein Gerät eigentlich damit umgehen zu können. Aber so grundsätzlich finde ich es schon mal ganz cool und man kann natürlich auch sehen, kann man Kinder darüber auch motivieren, sich mehr zu bewegen, denn Bewegungsarmut ist ein zunehmendes Problem.
So. Also mein erster Gedanke war, Bill Gates und Steve Jobs haben ihre Rechner nicht dadurch entwickelt, dass sie ein Fitnessarmband hatten. Das waren die Nerds, die hinter dem Computer saßen und sich nicht bewegt haben. Das sind die Leute der Zukunft. Aber du hast recht, Kinderbewegung, wer weiß. Weißt du, was ich mich gewundert habe? Ich hätte gerne ein von aus der Ferne fernsteuerbares An- und Ausschalten des GPSs. Weißt du, dass ich mein Kind überwachen kann? Dass ich das
checken. Ganz spannendes Thema.
Wo ist das Balk? Weißt du, jetzt, also mit 15 Monaten ist der Rahmen des Überschaubaren, der Rahmen noch sehr überschaubar, wo sie sich rumtreibt. Meistens höre ich sie eh. Aber, weißt du, 4, 5, 6, wenn die das erste Mal alleine auf dem Spielplatz vielleicht irgendwo hingehen und so weiter und so fort. Da wird es dann vielleicht auch nochmal interessant. Ne? Und da habe ich mich gefragt, ist es technisch so schwierig? Sie würden sich natürlich ihre Batterielaufzeit von einem Jahr dadurch kaputt machen, klar. Ne? Aber es muss ja nicht immer GPS an sein, sondern man kann es ja einfach kurz anmachen, das Signal einmal absenden, zweimal absenden, dreimal absenden, bis die Bestätigung kommt. Und dann ist es wieder gut. Das soll ja keine dauerhafte Überwachung sein.
Ich denke, es ist einfach ein ethisches Datenschutzproblem. Ganz einfach.
Okay. Aber weil hier steht mobile App für Eltern und Kinder. Ne? Also die anderen Daten sind dann, also geht es um die Bewegungsdaten, sind nicht für die Eltern. Also ich habe mich gefragt, das wäre für mich dann eher sowas, wo ich sagen würde, okay, die Frage ist natürlich, will ich mein Kind überwachen, will ich mein Kind nicht überwachen? Mhm.
Also und GPS, also rein technisch kannst du es ja nur einen ausschalten, wenn du irgendwie Zugang zu dem Gerät hast. Das heißt, es muss ein Mobiltelefon in der Nähe sein oder es muss eingebautes Mobiltelefon haben.
Genau, ich schicke eine SMS, ich schicke eine SMS dahin, mach GPS an und dann geht es an und dann mach GPS aus, eine SMS dahin, dann geht es GPS aus. Hm. So stelle ich mir das so technisch vor.
Also so Kinderüberwachung ist, ist hier bei mir nicht Thema in der Praxis, aber hat man natürlich auch drüber nachgedacht mal, oder nicht drüber nachgedacht in Form von, soll ich mir das kaufen, sondern einfach so, okay, wäre das
wenn,
was für
wenn mich? Wenn man es könnte, würde ich es machen, ja.
Ja. Und es gibt ja Sachen, die man kaufen könnte, weißt du? Und jetzt so, meine Tochter ist dieses Jahr in die Schule gekommen, war auch so Überlegung, braucht die ein Telefon? Nee, braucht sie nicht. Aber es sind so, so nach und nach kommen da einfach neue Fragen auf einen zu.
Ja, ja, ich bin ja froh, dass deine Eltern sind, dass ich dann quasi von dir übernehmen muss, ne? als ich das Armband gesehen habe, dachte ich zumindest, oder war zumindest mein Gedanke erstmal so, warum haben die das nicht auch noch direkt gemacht? Weil dann hätte es für mich quasi, das wäre für mich ein zusätzliches Kauf- oder als Verkäufer-Verkaufsargument gewesen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich meine Kinder schon mit so einem Bewegungschecker ausstatten wollen würde. Das Kind so, also, weißt du, es ist meine Aufgabe, dem Kind irgendwie so ein bisschen den gesunden Spaß an Bewegung und so zu vermitteln. Und wenn es das Kind das nicht macht und ich habe, dann habe ich versagt. Aber ob ich das dann messen möchte, ich glaube, so Kinder haben so einen Bewegungsdrang. Und ich möchte nicht dann, weißt du, wenn es heute sieht, ich habe dort 2000 Schritte gemacht oder 2500, dann möchte ich das Kind nicht unter Druck setzen, sich am nächsten Tag noch mehr zu bewegen oder sowas. Ich glaube, das ist halt auch so eine, alles was mit Leistungskontrolle, nicht Leistungs, aber mit Daten sammeln, nee, ich muss kurz überlegen, was die richtige Formulierung ist. Alles, was mit Datenerfassung zu tun hat oder wo die Daten erfasst werden und dann verglichen werden. Weißt du, wenn ich sehe, spiele schon mal so durch Challenges, Fun Facts und Character Cards, okay. Aber Challenges möchte ich, ab welchem Alter, es gibt bestimmt Kinder, die stehen auch total drauf, ne? Am nächsten Tag möchte ich noch mehr Kilometer. Aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, aus dem Spaß vielleicht dann so ein Wettbewerb wird mit sich selber oder mit anderen. Ab welchem Alter möchte man das Kind dieser Sache aussetzen? Ich war wann habe ich das gesagt? Wann war ich da? Vor 2 Wochen? Sonntags. Ganz kleiner Einschub, aber trifft es auch ganz am Rande. War ich am Eigelstein hier in Köln. Das ist ein Rennen, Fahrradrennen. Rundkurs, 2 Kilometer ungefähr. Hab den Hörer, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, verpasst. Wir waren nicht verabredet, aber wer auch da. Ich habe hinterher Fotos auf Instagram von ihm gesehen. Hendrik? Kann sein. Und ich bin da morgens hin, weil ich dachte mir, morgens ist noch nicht so viel Trubel. Aber ich wollte mit meiner Kleinen dahin. Und haben dann so ein bisschen geguckt. Und ausgerechnet, als wir da waren, war das Rennen der U13 und U11. Da fuhren aber dann auch die Allerkleinsten mit. Also, weißt du, das war so nach dem Motto, die ersten Leistungen. Und da war echt ein Mädel, da musste ich an deine Tochter denken, weil das altersmäßig so ungefähr gepasst hat, glaube ich, mit der Älteren. Und dann hatte die auch noch mehr oder minder durch Zufall ein Bianchi. Also ein Rennrad von Bianchi saß ein kleines blondes Mädchen drauf. Und wer da nicht an deine Tochter denkt, der hat es nur selber, ist nur selber schon. Und die fuhren los und wie gesagt, es war ein Rundkurs. Ich glaube, die fuhren 5 Runden und 7 Runden oder 5 und 3 oder 5 und 4, irgendwie, keine Ahnung. Und nachdem die erste Runde rund waren, war vorne das Peloton. Also es fuhr wirklich, die 13-Jährigen hat natürlich schon ihre Geschwindigkeit. Und da kam hinten ganz weit abgehängt ein Junge, der aber wirklich sehr verbissen dabei war, ja, oder zumindest so tat. Und dann kam das erste kleine Mädchen, was vielleicht im Alter deiner Tochter war, und dann das zweite kleine Mädchen. Und die wurden so abgefeiert, also mit Applaus wirklich, also, und die sind beide, also das eine weniger, aber die letzte vor allen Dingen, die vor dem Besenwagen fuhr. Ja, die fuhr da so eine Strecke von vielleicht 80, 100 Meter, konnte man die einsehen, und jeder am Straßenrand applaudiert, und dieses kleine Mädchen war die langsamste, aber hat sich am meisten gefreut von allen. Und dann denke ich mir, die vorne haben, ne, und würde ich mir wünschen, dass die hinterher auf ihre Zeit guckt, oder soll die einfach sich darüber freuen, was sie da geschafft hat? Weißt du, was ich meine? Also, weißt du, die sollen eine Freude an Bewegung haben, und wenn sie mal 2000 oder mal 1500, hauptsache sie haben Spaß daran. Ich glaube, so, die Frage ist halt, ab welchem Zeitpunkt würde man das einsetzen und ab welchem Zeitpunkt hat das Kind auch Spaß daran, an diesen Challenges?
Ja.
Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt?
Nee, es ist ja wirklich eine interessante Frage. Also, ab wann man, es entsteht ja sozusagen gewisse Kontrolle, also das Thema Kontrolle, ab wann will man das einführen? Und auch damit sozusagen Leistungssteigerung oder Vergleichbarkeit. Und ich sag mal.
Oder auch Sanktionen. Weißt du, Kontrolle setzt ja auch ganz, geht ja Hand in Hand mit Sanktionen oft.
Und ich, also wie gesagt, meine Tochter hat jetzt in der Schule angefangen. Das ist ja glücklicherweise in Norwegen noch nicht so das Thema. Also es gibt zum Beispiel Noten erst ab der 8. Klasse. Schulnoten. Die ersten 7 Jahre gibt es keine Schulnoten.
Ja.
ich weiß von meiner Nichte, dass sie eben in der 2. Klasse schon Noten gekriegt hat. Und damit einfach das Thema Leistung, Vergleichbarkeit, Einordnung von irgendwie, wo stehst du auf einer Skala, und dann eben daraus auch abzuleiten, du musst mehr machen, du musst vielleicht besser werden, dass das eine extreme Belastung für Kinder sein kann. Und eben doch in der 2. Klasse eigentlich sehr, sehr zeitig ist.
Und komm mal nach Hause und hab dann dein Zeugnis verloren.
Redet da jemand aus Erfahrung?
Ja.
ja, aber also, und da, die Schiene geht das schon. Also sagen, ab wann will man sowas bei seinen Kindern tendenziell einführen oder kann man das gut finden?
Und da bin ich halt mit der Hippie, der sagt, die werden wahrscheinlich von anderen und von die werden sich selber und von anderen noch so unter Druck gesetzt, dass ich da nicht noch irgendwie sowas planen will. Was ich zum Beispiel ganz so schlecht finde, oder was ich jetzt, ich habe den Text natürlich nur überflogen, sie können sich selber auf den Knopf drücken und einen Bonus, einen Pluspunkt irgendwie geben, wenn sie die Spülmaschine leergeräumt haben. Dass das nicht in Vergessenheit. Aufgaben und Belohnungen können von Eltern individuell. Bei erledigen Eltern tägliche Aufgaben sammeln die Kinder Münzen, die sie für Belohnungen einlösen können. Das finde ich zum Beispiel super. Die Kleine putzt mir das Fahrrad, dann kriegst du eine Belohnung dafür. Aber das kann ich
auch. Bier geholt, genau.
Genau, hat mir ein Bier geholt, darf sich selber eine Cola nehmen. So, nach dem 5. Mal. Nein, aber ich finde, das ist genauso wie Strafe, sollte Belohnung im direkten Zusammenhang zum Vorgang stehen. Wenn meine Kleine irgendwie irgendwas für mich getan hat, dann möchte ich, dass die Belohnung sofort erfolgt, weil wenn sie irgendwann Tage später erfolgt, dann hat das auch, kann natürlich sein, ne? Sie hat irgendwas ganz Tolles gemacht, ich gehe 10 Tage später mit ihr ins Kino. Aber wenn es etwas Kleines ist, ich glaube, dieser seitliche Zusammenhang von Belohnung und auch Strafe sollte halt sehr, sehr schnell sein. Und dann irgendwie sich so eine virtuelle Münze ins Handgelenk Dingsbums zu dingsen, damit ich es irgendwann. Gehe ich auch lieber direkt mit ihr Eis essen. Wenn es geht. Ne? Mhm. Also ich sehe das ja gar nicht, ich sehe das ja nicht so, also ich glaube, wenn das Kind von mir wenn das Kind zu mir sagen würde, ich möchte das haben, warum auch immer es das haben möchte, dann würde ich dem Ganzen aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber so es ihr zum Geburtstag schenken, ohne dass sie weiß, was sie es kriegt, halte ich dann eher für schwierig.
Genau, aber wie gesagt, es gibt es jetzt und
alle Leute, die Kinder haben und vielleicht auch Kinder. Oder anders, die vielleicht, also bei deiner Älteren ist, wird das jetzt in naher oder mittlerer Zukunft kommen, aber für alle Eltern, die irgendwie Kinder haben, wo so Leistungs- und Wettbewerbscharakter schon eine größere Rolle spielen, wäre das mal interessant zu wissen, ob die es auch. Oder möchten die dann direkt einfach das, was wir jetzt am Handgelenk haben, weißt du, und wollen die dann nicht die Kinderkacke da haben? Also hätte man dir mit 13 das Ding gegeben, hättest du auch gesagt, warum kriege ich nicht das Richtige? Oder?
Naja. Ja. Lustig finde ich gerade hier, wenn man bei Garmin auf die technischen Daten schaut, dann steht ja so Überschrift Abmessung, Gewicht, Leistung, dann kommt so eine Tabelle, was ist da irgendwie Farbdisplay, LCD, Gewicht, Batterie, bla bla bla. Und dann steht da Radarfunktion, nein, 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 nein. Lauf, Radfahrfunktion, nein, nein, nein. Golffunktion, nein.
Ach so, okay, ich dachte, da steht jetzt hier, ja, dann bin ich aber komplett abgedreht. Also alle Eltern oder wenn ihr mal, ich würde mich über jede Rückmeldung freuen, einfach knapp drunter schreiben, ja, ist was für mich, nein, ist nicht für mich. Und wenn dann aber auch immer so ein bisschen, was ihr denkt, ab was für einem Alter. Also ich glaube, die Kinder, die hier abgebildet sind, ich kann ja Kinder so schlecht schätzen, aber die würde ich jetzt auch so als ein bisschen älter einschätzen. Also wie alt sind die? Ja, die sind so wie deine Alte, oder? Also deine Ältere. Oder? Passt das altersmäßig?
Ich würde sagen, vielleicht sogar, ist ein bisschen älter. Nee, es ist jetzt bestimmt 10, würde ich die vielleicht schätzen. Aber es ist wirklich schwierig.
Ja, ich habe jetzt dieses Video mir unten angeschaut mit Einstellen. Okay, so einstellbarer Timer fürs Zähneputzen, das finde ich zum Beispiel, das ist was Sinnvolles, ne? Aber da gibt es ja auch andere Funktionen, da kann ich eine Eieruhr hinstellen. Wir haben es mal angesprochen. Interessant, aber sowas kann man auch mal zum Anlass nehmen, andere Sachen zu diskutieren, wie wir es ja gerade auch gemacht haben. Und das ist ja nie schlecht. Ja. Ja, was haben wir noch?
Ich habe in letzter Zeit vermehrt andere Podcasts gehört. Also, ich höre uns nicht selber nach. Aber ich war jetzt in Deutschland unterwegs und hatte quasi Zeit, nochmal Podcasts zu hören und habe da mal eine ganze Menge Folgen Detektor FM nachgehört, Antritt. Mhm. Quasi ein Radsport-Podcast von Detektor FM aus Leipzig, den es so grob geschätzt ein Jahr gibt. Vielleicht ein bisschen länger.
Ja, ich glaube schon länger.
Aber nicht so lange.
Also nicht so lange wie uns, das ist klar. Aber ich hätte jetzt anderthalb Jahre. Mach mal weiter, erzähl mal und ich recherchiere mal in der Zeit.
Ja. Werden wir auch verlinken. Mhm. Und ich bin halt, also ich komme gerade wenig zum Podcast hören einfach. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich habe so zwei, drei Podcasts, die ich so schaffe, regelmäßig wegzuhören, aber zu viel mehr komme ich derzeit nicht. Und deswegen war es eben Detektor, also Antritt, war jetzt so eine Sache, die ich mal relativ intensiv in Flug- und Bahnreisen und so jetzt nachgehört habe. Und ich bin ziemlich zwiegespalten, was das Format angeht, was Antritt angeht. Wollte es aber trotzdem mal nochmal empfehlen, dass man sich da quasi ein eigenes Bild machen kann. Es ist kein Podcast, sondern es ist eigentlich ein Radioformat, was als Zweitverwertung Podcast noch angeboten wird, also als zum Nachhören. Aber es ist eigentlich quasi so ein klassisches Radioformat, eine Radiosendung, die so zwischen 3 und 5 Minuten Beiträge hat, die Musik spielt, die klassische so Anmoderation und also wirklich diese Radioreportagen-Format ist.
Formatcharakter.
Aber alles mit, was sagst du?
Formatcharakter hat das. So.
Genau. Aber eben alles so zwischen 3 bis 5 Minuten und wo man schon das Gefühl hat, so da muss eben jetzt werden die Fragen gestellt und dann bleibt man in dem Format und es sind sozusagen immer zwei Leute, die das moderieren, so die Sendung und die einzelnen Beiträge anmoderieren, wo man schon das Gefühl hat auch, dass diese Anmoderationen, das sind keine Gespräche, sondern das sind festgelegte Dialoge.
Ja klar.
Das hat ist man so den Eindruck.
Ja.
Und der Vorteil ist, wenn man das quasi live im Stream hört, also es wird ja gestreamt, Detektor FM, dann kann man die Musik hören, die zwischen den Beiträgen kommt. Der Vorteil vom Podcast ist, dass sie teilweise Interviews geführt haben, die länger sind und quasi diese längeren Interviews dann im Podcast nochmal hinten dranhängen. Mhm.
Ja.
Und wenn man quasi Musik hören will und Podcasts, also und die Interviews sind voller Länge, dann muss man es zweimal anhören. Einmal im Stream und einmal als Podcast. Und ja, also ich bin halt extrem zwiegespalten, was das Format angeht. Weil es hat also klasse ist eigentlich, dass es quasi an sich dieses Format gibt. Mit dieser redaktionellen Arbeit, die auch dahinter steht, das muss man ja auch mal deutlich sagen,
ja.
dass da einfach mal mehr Zeit in die redaktionelle Arbeit gesteckt wird, als was wir hier leisten. Und ja, aber wie geht's dir? Also, hörst du es gerne?
Ich habe zwei,
drei Sache, wo du dich drauf freust?
Ich habe 2, 3, 4, 5 Folgen gehört. Mein Problem ist einfach, dass ich mich so viel mit, also das mag jetzt im ersten Moment komisch klingen, aber ich beschäftige mich beruflich sehr viel mit Fahrrädern. Ich beschäftige mich hier für den Podcast auch viel mit Fahrradzeugs, was aber auch dann zeitgleich mein Hobby ist. Das heißt, sowohl mein Hobby als auch der Beruf beinhaltet sehr viel Fahrrad. Und wenn ich jetzt auch noch, und ich habe quasi morgens so die 40 Minuten, 45 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit und die Strecke zurück. Das ist so meine primäre Podcast-Zeit. Und dann noch beim Rennradtraining. Und da gibt's einfach Sachen, wo ich mich dann auch echt gerne mit anderen Themen beschäftigen möchte noch oder wo ich mich informieren möchte über andere Themen. Und deswegen höre ich Antritt eigentlich nur sehr, sehr selten. Also wirklich so nach dem Motto, wenn alles andere durch ist, wenn ich mal meinen Podcast-Catcher, das nur sehr selten ist, leer ist. Das sind so die Momente, wo ich das mal höre. Deswegen fühle ich mich gar nicht qualifiziert, so richtig was zu sagen. Und wenn, also dieses, was ich dann immer gehört oder was mich zu dem, glaube ich, zu dem Schluss kommen lässt, dass es nicht mein Format ist im Vergleich zu anderen Podcasts, dass dieses Formathaftige, diese 3, 5, vielleicht auch mal 7 Minuten, das ist mir zu kurz.
Ja, ja.
Das ist dann von einem Podcast, also deswegen höre ich ja Podcasts und keine Radiosendung. Also ich glaube, die könnten, würden mich dann vielleicht noch eher catchen, wenn die, es gibt so Podcasts, da höre ich jede Sendung. Es gibt Podcasts, da gucke ich mir genau das Thema an, interessiert mich das Thema, und das habe ich mittlerweile so. Früher habe ich einfach jede Sendung von den Podcasts gehört, die ich im Podcatcher hatte, weil ich hatte nicht so viele Podcasts. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, Podcasts aus, manche höre ich alles und manche wähle ich die Themen aus. Und Antritt ist bei mir in der Kategorie, wähle ich die Themen aus. Und oftmals ist es dann auch so, dass ich mir da ein Thema kurz anhöre, aber mich dann hinterher ärgere, dass das nur so oberflächlich behandelt wurde. Und ich glaube, wenn die Themen, die sie haben oder aufgreifen, vielleicht nicht, wie viele Themen sind es meistens? 4, 5 pro Sendung ungefähr? Vielleicht
sind noch mehr? Sind schon mehr Beiträge.
Siehst du mal, so lange ist das her. Dass sie einfach.
Also eine Sendung, also die letzten Podcasts, die ich gehört habe, waren zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden.
Aber vielleicht mit Musik zwischendurch, ich höre das ja immer.
Nee, die wird nur ganz kurz ausgeblendet.
Okay. Ja, das macht es dann noch extremer. Also weißt du, wenn die alle die Themen, die nur kurz angerissen werden, wenn die Hälfte, die Themenhälfte, also die Hälfte der Themen nur nehmen würden, wäre es für mich deutlich interessanter und die dann dafür vertiefter. Also du weißt, was ich meine. Du weißt, worauf ich hinaus will. Da höre ich mir auch lieber die sogenannten Laber-Podcasts dann an, wo es vielleicht ein bisschen, aber wo ein Thema dann sehr vertieft eingegangen wird, weil das profitiere ich einfach für mich mehr.
Ja, was mir halt fehlt, als Podcast-Format, sag ich mal, ist halt so einfach dieses Persönliche, also eine Meinung zu haben oder so eine persönliche Gespräch zu führen. Das ist halt sehr stark durch so redaktionelle Fragen und so ein Schema geprägt.
Ja. Ja.
Auch mit diesen ganzen Jingeln so zwischendurch, was dann auch nervt hier, also so diese Radio-Jingle, die so, damit du dich erinnerst, was du gerade hörst. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, weil ich, wie gesagt, ich finde, ich habe es eben doch trotzdem jetzt gern gehört. Aber sozusagen gerade als Podcast fühlt sich das irgendwie ganz komisch an, teilweise.
Ja, das mit den Jingles und so, das finde ich gar nicht. Das finde ich störend, weil es so oft kommt, weil es so viele kurze Themen sind. Ansonsten, ich möchte ja immer noch gerne einen Jingle für uns mal haben.
Den man auch spielen nach jedem Thema?
Nee, aber einmal am Anfang, einmal am Ende, sowas.
Ja, gut, das ist dann eine Intro und ja.
Ja, aber die Themen, also für mich würde das, für mich würde es besser funktionieren, wenn es weniger Themen, aber dafür vertiefter. Und das mit der Meinung, mit der persönlichen, ja, stimmt auch, aber es gibt auch Podcasts, die ich höre, weil für es gibt Podcast Meinung und es gibt Podcasts mit Informationen. Es gibt auch Podcasts, die höre ich vorwiegend wegen der Informationen und nicht wegen der Meinungen. Also zum Beispiel im Bereich Kino. Ich komme so selten ins Kino, ich will aber trotzdem gerne up-to-date sein und schreibe mir jetzt schon Filme auf, die ich vielleicht dann mal in 2, 3 Jahren anschauen werde. Weißt du, die packe ich dann einfach in eine Liste und dann weiß ich, okay, den Film, der hat der und der Person gefallen, die und den Geschmack hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der mir auch gefallen wird. Ne? Da geht es mir aber primär um, ja, nee, stimmt auch nicht, da geht es auch ein bisschen um die Meinung, wie die Person dazu steht. Aber trotzdem die Information über den Film auch. Weißt du? Und deswegen, ja, aber wenn die irgendwie wieder ein Thema haben, wie in der ersten Folge im März 2015, um jetzt noch zu sagen, wann es die erste Folge gab, also 1,5 Jahre, ein Interview mit Jens Vogt würde ich mir zum Beispiel mal wieder anhören. Also das sind so Interviewgeschichten sind. Und es gab mal was zu Dominik Merz, glaube ich, mit der Tour de France und so. Also das sind dann Sachen, aber das sind auch die Situationen, wo ich mal den, wie heißt das? Chapter Marks, wo ich dann mir nur gezielt das Thema anhöre und nicht die ganze Sendung.
Kapitelmarke.
Danke. Aber durchaus, also ne, es ist das immer mal reinhören. Mhm. Empfehlung immer gerne.
Ja, also ich würde es auch eigentlich empfehlen, so dass man das, sich das mal anhören kann, sollte, reinhören sollte. Und muss jeder für sich entscheiden, ob einem das Format gefällt oder nicht.
Ja, und es kam jetzt hier nochmal aus dem Chat auch ein Verweis an Regines Ratsalon, dass die auch eine ganz andere Perspektive auf Sachen hat. Und das finde ich ja grundsätzlich auch erstmal richtig. Ob diese Perspektive, die jetzt ein Antritt oder die jetzt Regines Ratsalon oder auch das Fahrradio, das ja auch ganz was anderes ist, ob das irgendwie etwas ist, was mich dann interessiert oder was ich übernehme oder als ich so, wo ich bereit bin, die Zeit zu investieren, um mir das anzuhören, da steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich finde es ja grundsätzlich, je mehr Perspektiven es auf einem Thema gibt, umso besser. Das heißt ja nicht, dass ich die alle gut finden muss, ne? Oder die Zeit mir wichtig oder die Zeit investieren möchte.
Ja, ja.
Ja, aber ja, es ist ja trotzdem gut, dass es die Möglichkeit gibt, eine andere Perspektive mal einzunehmen, auch wenn es nicht immer ist.
Hm.
Ich höre mir auch Apple Podcasts an, nur damit ich weiß, was auf der anderen Seite der Macht los ist. So ist das nämlich. Ich habe heute die Google I.O. verpasst oder diese Vorstellung der neuen Google-Geschichten. Aber ich habe gerade eben, also jetzt, wir haben alle Themen durch, ne? Also ab jetzt könnt ihr, wenn ihr nur noch Fahrrad interessiert, dann könnt ihr ausmachen. Abschalten, ne? Rausgehen. Wie der gute Herr Lustig immer zu sagen pflegte. Ich habe eben nämlich vom Herrn Google eine E-Mail bekommen.
Mhm.
Don't miss out. Be the first to get your Google Home. Order now. Pre-order. Also ich bin eingeladen, ein Google Home schon mal zu bestellen.
Ist das das, was auch Amazon schon hatte? Ja, genau. Amazon Echo. Wie ist das doch?
Ja, genau. Aber ich habe das jetzt von Google. Also darf ich jetzt schon vorbestellen? In Orange, Türkis, Violett, Steingrau, Schwarz, Gold und Weiß.
Mhm. Preis?
Preis? Warum fragst du nach so einem? Frag doch erstmal, was es kann. Was ist der Preis denn jetzt hier so wichtig? $130.
Hm.
Aber glaube ich, tue ich nicht. Mache ich, glaube ich, nicht. Weil ich weiß ja, hast du damals den Spot gesehen mit dieser glücklichen Familie? Wo dieses Ding, da steht irgendwo und dann fragen die das und okay, Google. Und das kann mein Telefon hat das ja auch eingebaut, ne? Dass ich jetzt sage, okay, Google, warte mal, wir gucken aber. Okay, Google. Ach nee, ist ja hier im Flugzeugmodus. Ich kann zum Beispiel fragen. Warte mal, jetzt mal. Damit nur einen Eindruck zu haben, wie gut das funktioniert. Nämlich bei mir funktioniert es gar nicht, vielleicht auch, weil ich so nuschel. Okay, Google. Sag mir, wie das Wetter in Stavanger ist.
In Stavanger sind es aktuell 9 Grad und es herrscht klare Sicht.
Und?
Mhm.
Ja, funktioniert super. Ich bestelle das Ding jetzt. Nee, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Aber vielleicht ist das wie die Notification an deinem Handgelenk. Wenn man es erstmal hat, möchte man es nicht mehr hergeben. Ich glaube aber nicht, dass ich da $130 für ausgebe. Mhm. Wahrscheinlich wird es eh.
Warte mal. Hallo Siri. Wie ist das Wetter? Ich habe nicht ganz verstanden. Ich bin eigentlich der Gleifster ganz anders.
Ja, schon klar.
Dieses Hey Siri kann man. Habe ich gar nicht.
Funktioniert ja super.
Wie ist das Wetter in Köln? Wie ist das Wetter in Köln?
Hier ist die Vorhersage für Köln, Deutschland für heute.
Ja.
Ja, aber sie sagt
Grad,
ja.
12 Grad.
Ja, die sagt ja gar nichts.
Wie warm ist es in Köln?
Es sind jetzt 12 Grad in Köln, Deutschland.
Ja, aber.
Wie warm wird es morgen in Köln?
Ja, aber die hat mir nicht gesagt, dass klare Sicht ist. Ne? Ich weiß ja, bei dir habe ich viel mehr Informationen. Ich habe klare Sicht, ich habe die Temperatur. Nee, das ist nichts. Du hast mich mit deinem Arm, mit der die Siri.
Brauchst du einen Regenschirm in Köln?
Du brauchst in Köln nie einen Regenschirm.
Es sieht in Köln, Deutschland nicht nach Regen aus.
Ja, aber Köln sieht nie nach Regen aus. Da brauche ich keine Siri. So, bevor wir jetzt uns die Leute mit dem langweiligen Zeug nerven und langweilen. Bedanken wir uns mal wieder für Spenden. Die stetigen Spenden, die immer wieder kommen bei den festen Patronen oder Überweisern, vielen, vielen Dank. bei den Amazon-Affiliate-Links-Usern. Ich arbeite immer noch daran, am Ende des Jahres in unserer Dezember-Ausgabe eine Liste zu erstellen, wo ich den Markus und ich die Top 3 küren werden. Unsere nächste Sendung wird jetzt überraschend für euch sein. Kommt schon. Weißt du, jeder hat jetzt gedacht, oh nein, dauert ewig und so weiter, ne? Aber das ist natürlich voraus. Ach nee, Quatsch, da hast du deine Geschichte ja noch gar nicht. Die nächste Sendung kommt am Montag, nicht wie üblich Dienstag, am Montag, den 31. Oktober. Das ist folgender Tatsache geschuldet, dass am 1. November frei ist, also an dem Dienstag. Ihr habt nicht frei, oder? Ihr habt doch keine religiösen Feiertage da oben, ihr gottlosen Menschen, oder?
Wir haben keine Feiertage.
Nee, gar keine Feiertage.
Wir haben nicht einen einzigen Feiertag
zwischen dem 1.1. und 31.12.
Ich überlege gerade, was der letzte Feiertag, also außerhalb von Ferien, was der letzte Feiertag ist.
Norwegischer Nationalfeiertag.
17. Mai kommt danach Ostern. Pfingsten ist nach.
Das kann man nicht jedes Jahr so sagen, weil das ist.
Ja, Ostern ist, aber Pfingsten kommt doch meist dann doch schon eher Mai, Juni.
Das ist 14, halt immer Pfingsten ist 40 Tage nach Ostern. Das wüsstest du als guter Katholik.
Deswegen weiß ich es eben nicht.
Ja.
Also ich denke, Pfingsten kommt noch danach, aber das ist der letzte Feiertag. Dann ist halt, nächster Feiertag ist dann Weihnachten.
Ja. Nee, am 1. November ist in Deutschland natürlich ein Feiertag.
Überall?
Ich glaube, alle Heiligen ist überall. Also vielleicht außer in der Zone, aber alle Heiligen, Feiertag, doch, das ist bestimmt überall.
Nicht, dass wir den Podcast hier um einen Tag verschieben, nur weil da irgendwie ein paar Deppen in Köln frei haben. Dass das hier so eine Sache,
ganz lokal. Eine Sache ist. Alle Heiligen ist gesetzlich. ja, stimmt, oh. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Also schon die wichtigen. Nein, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir uns einfach gesagt haben, wenn ich am nächsten Tag frei habe, bin ich ein bisschen entspannter und kann. Ich trinke vielleicht sogar ein Bier während der Sendung. Also deswegen machen wir das. Und dann haben wir am nächsten Tag auch einfach, ganz muss man auch so sagen, habe ich am nächsten Tag vielleicht die Zeit, es in Ruhe fertig zu produzieren. Und so, anstatt dass es in dieser.
Ach, du machst den Schnitt dann.
Das nein, fertig zu machen. Du machst den Schnitt am nächsten, in der Nacht noch, weil du musst am nächsten Tag eh arbeiten, du brauchst ja eh nicht schlafen. Und dann kann ich am nächsten Tag schon mal die Shownotes vorbereiten und so weiter. Nee, aber das, lange Rede, kurzer Sinn, 31. Oktober ist die nächste Sendung. Könnt ihr jetzt schon in den Kalender eintragen. Montag, 31. Oktober, der Tag vor Allerheiligen. Das ist eh ein stiller Feiertag. Um 12 Uhr ist die Disco zu Ende und dann könnt ihr noch reinhören, weil dann sind wir immer noch am Senden. Ich zumindest, weil ich kann ja ausschlafen. So, haben wir noch was? Fahrt bis dahin schön viel Rad. Passt auf euch auf.
Lasst euch gut gehen.
Ja.
Markus. Seid schön vorsichtig.
Ja. Und das war's eigentlich. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.